Radio Poquito. Radio Poquito. Poquito. Von Mensch zu Mensch. Und ich begrüße euch recht herzlich hier auf okitalk.com, an den Boxen zu Hause, wo immer ihr uns zuhört. Radio.de, hallo, und den Shoutcast auch ein Hallo. Ja, der interaktive Abend beginnt und möchte sofort hinweisen, dass der Außenchat auch für euch draußen, die nicht auf unserem Redeserver sind, geöffnet ist. Somit habt ihr die Möglichkeit, auch von außen als Zuhörer hier euch heute mit einzubringen. Wir haben heute die Prana-Schule bei Okitalk und da ist die Burgi Sidlak hier in Gespräch. Und ich sag mal einen wunderschönen guten Abend zu dir, Burgi. Wir haben uns ja auf du geeinigt und da freue ich mich erstmal drauf. Schön, dass du heute mein Gast bist.
Ja, hallo, wunderschönen guten Abend auch an dich, Klaus. Herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich auf Okitalk ein bisschen sprechen darf. Und eine herzliche Begrüßung auch an alle Zuhörer. Danke für euer Interesse.
Ja, Burgi, schön, dass du hier, wie gesagt, bist. Burgi, vielleicht mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Wer bist du, was tust du, was machst du? Es gibt Menschen, die dich schon sicher kennen, aber es gibt auch Menschen, die wissen überhaupt nicht, was uns heute erwartet. Vielleicht magst du ein paar Worte zu dir sagen.
Ja, gerne, ganz kurz. Also mein Name ist Burgi Sidlak. Ich leite hier in Österreich seit 1993 die internationale Prana-Schule und ich lebe in Salzburg.
Oh, das schöne Salzburger Land. Ja, ich kenne das mittlerweile sehr gut. Wir sind uns ja auch begegnet in Salzburg. Da war ja auch ein Event von dir gewesen, was auch im Okitalk-Archiv drin ist. Und da sind wir uns erstmals persönlich, glaube ich, begegnet. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Und es war mir eine große Freude. Und schön, dass Okitalk unseren Kongress Impulse für die neue Zeit im Juni aufgenommen hat. Danke dir, Klaus.
Gerne. Burgi, dann möchte ich mal so langsam einsteigen und mal so ein paar Fragen heute, die ich vorbereitet habe, gerne mal ein bisschen dir stellen. Also Burgi, du bist ja schon seit vielen Jahren dafür sehr bekannt geworden, dass du als eine der ersten in Österreich in Sachen von Lichtnahrung du bist schon vor vielen Jahren dafür bekannt geworden, dass du als eine der ersten in Österreich von Nichtnahrung gelebt hast. Genau, so ist es richtig gesagt. Kannst du uns da was mal ein bisschen zu erzählen?
Auf einmal kein Ton mehr.
Kein Ton mehr? Hallo?
Eins, nein. Zwei?
Jetzt ist er wieder da.
Also, starten wir jetzt nochmal. Dann haben wir direkt den Wurm drin gehabt am Anfang und jetzt wird er sich aber rausdrehen hier. So, Burgi, nochmal. Du bist schon seit vor vielen Jahren dafür sehr bekannt geworden hier in Österreich, dass du als eine der ersten in Österreich von Lichtnahrung gelebt hast. Kannst du uns davon mal erzählen? Für viele ist eine Lichtnahrung ja erstmal Hokuspokus-Philibus und für die anderen ist da schon was dran. Und es gibt ja in der Welt einige Menschen, die ja auch von Ärzten schon betreut worden sind, die auch wirklich sicher von Lichtnahrung leben. Aber du zähltest eines zu den ersten Menschen hier in Österreich. Ja, was kannst du uns dazu sagen?
Lieber Klaus, das ist schön, dass du mit der Lichtnahrung beginnst. Ja, bekannt bin ich nicht geworden, aber ich habe die Lichtnahrung absolviert. Und zwar war das irgendwann Mitte der 90er Jahre. Da ist mir ein Buch in die Hand gefallen mit dem Titel Lichtnahrung, geschrieben von der Australierin Jasmohin. Und ich habe dieses Buch zu lesen begonnen. Und es hat mich außerordentlich fasziniert, was ich da drinnen gelesen habe. Nahrung mittels Prana, feinstoffliche Ernährung. Es ist mir irgendwie auch so vertraut vorgekommen, als ob ich das schon kennen würde. Ich war zu der Zeit gerade in Indien, als ich das Buch gelesen habe, habe auch meine Ernährung schon auf vegetarisch umgestellt gehabt. Und als ich dann zurückgekommen bin nach Österreich, habe ich mich auf die Suche gemacht, wo kann man Lichtnahrung machen? Ich habe bis dahin noch nie irgendeine Fastenkur positiv beenden können, war mir nicht möglich. Aber auf diese Herausforderung der Lichtnahrung, da wollte ich mich unbedingt einlassen. Und dann habe ich über der österreichischen Grenze in Berchtesgaden einen deutschen Energetiker gefunden, der eine Lichtnahrungsgruppe geleitet hat. Das war die zweite Lichtnahrungsgruppe, die stattgefunden hat. Und ich glaube, die dritte Österreicherin, die daran teilgenommen hat. Und ja, für viele Menschen klingt das wirklich wuhu und nicht real, aber es war eine sehr, sehr faszinierende Erfahrung für mich. Das war der dreiwöchige Lichtnahrungsprozess, den ich gemacht habe, wo man 3 Wochen lang nichts essen darf und in der ersten Woche, also 7 Tage lang, keinen Schluck trinken darf. Während dieser Zeit wird sozusagen die Software im eigenen Körper umprogrammiert. Von grobstofflicher Nahrung zu feinstofflicher Nahrung. Ich habe also diese 3 Wochen gut überstanden, muss ich sagen. Und dann war ich natürlich neugierig, funktioniert das wirklich? Geht das weiter? Und so habe ich mich entschlossen, das auszuprobieren und habe ein ganzes Jahr lang nichts gegessen. Und ich muss sagen, es funktioniert wunderbar. Ich habe in der Zeit getrunken, Wasser, Tee, auch viel Kaffee, aber nichts gegessen.
Es ist ja erstmal für viele Menschen unvorstellbar, natürlich, dass man plötzlich nur noch erstmal von Flüssignahrung, sage ich mal, für Getränke und so weiter lebt. Hattest du da überhaupt keinen Gust, Appetit? Einmal mal die Frage und hast du da enorm abgenommen oder wie hat man sich da gefühlt? Also dieser Prozess, den man da geht, ist ja auch sicherlich auch ein psychischer Aspekt vom Kopf her aus.
Ja, also gefühlt habe ich mich großartig in der Zeit. In der ersten Woche, als nichts zu trinken da war, das war schon ziemlich hart, vor allem die letzten 2-3 Tage, da habe ich auch extrem abgenommen. Und dann, als ich diese Lichtnahrung ausgedehnt habe auf ein Jahr, da hat dann der Körper eigentlich wieder sein ganz normales Gewicht angenommen, obwohl ich nichts gegessen habe. Und ich muss sagen, für mich war das energetisch eine sehr, sehr starke Zeit. Ich bin sehr feinfühlig geworden für Energien. Ich habe ja damals schon mit Prana gearbeitet, also war das für mich nicht etwas, was unmöglich war. Das Leben ist relativ billig geworden, kannst du dir vorstellen, wenn man nichts mehr einkaufen muss. Ja, und das Schönste, was ich für mich aus diesem Prozess mitgenommen habe, das war, dass ich alte Glaubenssätze wegwerfen konnte, ablegen konnte. Glaubenssätze so wie, wenn man nichts isst und trinkt, dann stirbt man. Und da gibt es ja viele Glaubenssätze dieser Art. Ich habe dadurch gelernt, alles zu hinterfragen, ist es so? Nur weil viele Menschen es sagen, ist es wirklich so? Ich habe es also selbst ausprobiert.
Da kommt schon der erste Gast, das ist Tankgirl und ich sehe schon, was sie geschrieben hat, aber das brauche ich jetzt nicht vorlesen. Ja, Tankgirl, die Frage ist, glaube ich, berechtigt und so habe ich es auch gelernt zumindest. Tankgirl, das Wort für dich.
Ja, unsere Medizin behaupten ja immer, dass man nach 3 Tagen ohne Wasser verdurstet. Jetzt sagst du gleich eine ganze Woche. Waren das real eine ganze Woche? Oder waren das 5 Tage oder also eine Woche ohne Wasser?
Das war real eine ganze Woche, ja, 7 Tage. Wobei man einfach nichts trinken durfte. Es durfte kein Wasser die Kehle hinunterfließen. Natürlich ist dem Körper Wasser zugefügt worden über Bäder oder über Schwimmen gehen. Also ein Minimalaspekt von Wasser ist dem Körper von außen zugeführt worden. Aber schlucken durfte man 7 Tage lang nichts.
Ja, denke ich. Okay, ich glaube, damit ist die Frage, glaube ich, soweit beantwortet. Ja, Bogi, natürlich. Man weiß ja zum Beispiel aus Asien, da gibt es ja so ein ganz berühmter alter Herr schon, der schon mit der Kindheit hat erbrochen und hat seitdem gar nicht mehr essen und trinken wollen. Und dieser Herr, ich weiß jetzt nicht den Namen, vielleicht weißt du sogar, wen ich meine, wurde ja von verschiedensten Kliniken auf den Kontinenten von Europa bis in Asien, China oder sonst wo untersucht, tagelang in einem Raum gehalten, hatte sogar ganz wenig Resthahn in der Blase drin, obwohl er nichts zu sich genommen hat. Also da ist ja eigentlich ein Mensch, der sicherlich ein gutes Beispiel ist, dass es anders funktionieren kann. Und wenn du sagst, der Körper, baden gehen, schwimmen gehen, vielleicht Luftfeuchtigkeit, stellt sich vielleicht auch dann mit der inneren Uhr vielleicht auch darauf ein. Das ist, glaube ich, in deinem Fall ja auch gewesen. Ja, ne? So würde ich das mal festhalten, Bogi.
Ja, da hast du vollkommen recht, Klaus. So ist es. Von diesem alten Herrn habe ich einen Film gesehen. Es gibt einen wunderschönen Film über die Lichtnahrung, den auch schon viele Menschen gesehen haben. Am Anfang war das Licht, ich weiß den Produzenten nicht. Und da wird es ja sehr schön dokumentiert mit Pro und Kontras. Und inzwischen ist es ja so, ich meine, das war Mitte der 90er Jahre, wo ich das gemacht habe. Inzwischen gibt es ja viele, viele, viele Menschen auf der Welt, die diesen Prozess auch schon gemacht haben. Ich persönlich habe nach einem Jahr wieder angefangen zu essen, denn wie du vorher schon gesagt hast, die Geschmacksknospen, die sind ein Teufel. Ja? Man träumt davon, wie schmeckt eine Weintraube, wie schmeckt ein Pfirsich. Und Essen ist ja auch was sehr was Schönes, die Früchte unserer Mutter Erde zu genießen. Und es hat sehr viel mit Freude zu tun. Also habe ich wieder zu essen begonnen. Ich esse heute sehr wenig, viel weniger als andere Menschen, aber ich esse. Und das mit Genuss und Freude.
Ja, da hast du deine Erfahrung gemacht und hast sie uns auch heute mitgeteilt. Ich finde das wirklich toll. Das heißt, wenn Menschen in die Sache Lichtnahrung geht, was empfiehlst du denen?
Ja, ich habe damals das im Rahmen eines Retreates gemacht, weil ich sowas alleine nie durchgestanden hätte. Da waren mehrere Menschen dabei. Wir haben uns zu den Essenszeiten regelmäßig getroffen, haben Meditationen gemacht, haben Körperübungen gemacht. Wenn jemand interessiert ist, Lichtnahrung zu machen, so kann ich nur empfehlen, such dir jemanden, der das macht. Es gibt Leute, die diese Lichtnahrungsgruppen veranstalten. In Südtirol kenne ich hier den Christoph Schneider, der das regelmäßig macht, auch in Oberitalien. Ja, also ich würde zu einer Gruppe gehen, da fühlt man sich geborgen, da fühlt man sich unter Gleichgesinnten.
Ja, wunderbar. Wir haben einen neuen Gast da, das ist die Elisabeth und ich sage mal einen wunderschönen guten Abend, Elisabeth.
Hallo, guten Abend.
Ja, deine Frage, deine Anregung, deine Worte, bitte.
Ich bin gerade erst dazugestoßen und ich möchte ganz kurz sagen, dass ich auch schon Lichtnahrung gelebt habe und ich weiß jetzt nicht, wie weit da jetzt im Moment Bedarf ist, dass ich dazu mehr sagen könnte.
Du kannst gerne kurz deine Erfahrung mal reinbringen, wie du das für dich siehst.
Also ich habe vor knapp 20 Jahren die Bücher von der Yashmuin gelesen und habe mich da irgendwie angesprochen gefühlt und habe dann gedacht, nee, also dann nein, noch anders. Das war, dass ich Freunde hatte, die hatten diesen Lichtnahrungsprozess gemacht und irgendwie habe ich für mich entschieden, nein, entweder es kommt von alleine oder ich lasse das. Weil ich in meinem Leben halt immer alles irgendwie versuche, von alleine kommen zu lassen. Natürlich mit meinem Dazutun, wie es nötig ist. Und dann bin ich im September 2002 mal wieder, wie ich das vorher über Jahre von Zeit zu Zeit mal hatte, für 3 Tage im Bett gelegen. Konnte ich nicht gut essen, nichts essen, wenig trinken. Und bin dann aus diesem Prozess rausgekommen und habe gedacht, was will das Essen von mir? Und dann habe ich erst eine Weile gebraucht zu verstehen, was das Essen von mir wollte, nämlich nichts mehr. Habe dann ganz, ganz wenig gegessen, immer weniger, 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 bis dass ich dann gar nichts mehr gegessen habe, nur noch getrunken. Und dann zu der Kirschenernte 2003, also im Juni, haben die mich so angeschaut und da bin ich wieder angefangen zu essen. Das war jetzt so ganz kurz mein Werdegang.
Ja, danke schön. Ja, und vielleicht hat die Burgi noch eine Nachfrage oder einen Kommentar dazu. Burgi?
Mhm. Ja, also ich freue mich, schön, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Danke dir.
Gerne, gerne.
Ja, du darfst gerne hier bleiben im Studio. So, ich möchte mal weiterkommen. Burgi, du bist ja auch ziemlich viel gereist und Reisen prägen ja einen jeden von uns, so kann man das sagen. Was hast du von deinen Reisen an Erfahrung so mitgebracht?
Oh ja, da erzähle ich gerne ein bisschen etwas. Reisen, verschiedene Kulturen und Menschen kennenlernen, das war schon immer meine große Leidenschaft. Und wann immer ich Zeit hatte, und Geld natürlich, dann habe ich meinen Rucksack gepackt und bin losgezogen, einfach und billig, oft mit Freunden und anderen Wegbegleitern. Meine erste Reise, das war 1982, die hat mich nach China geführt. Und in China bin ich das erste Mal mit Reiki in Kontakt gekommen. Ich durfte dort einige Reiki-Sitzungen genießen und das hat mich sehr fasziniert. Damals habe ich von Energiearbeit noch keine Ahnung gehabt. Zurück in Österreich bin ich dann auf die Suche gegangen, wo kann ich in Österreich Reiki lernen? Und das war zu dieser Zeit relativ schwierig. Da gab es in Österreich gerade mal 2 Reiki-Lehrer. Es ist nicht so wie heute, wo ein massives Angebot an energetischen Heilmethoden da ist. Es hat also noch 2-3 Jahre gedauert, bis ich zu Reiki gekommen bin und Reiki erlernt habe. Und das hat sehr viele Türen und Tore in meinem Leben geöffnet. Ich habe gesehen, da gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, an denen geht man einfach vorbei, wenn man nichts davon weiß. Und dieses Reiki hat in mir ein großes Interesse an alternativen Heilmethoden geweckt. Ich habe dann nach einigen Jahren mich selbst zum Reiki-Lehrer ausbilden lassen, angefangen Seminare zu geben. Und die nächsten 2-3 Jahre haben mich meine Reisen dann nach Thailand geführt. Und in Thailand bin ich in Bangkok im Kloster Wat Pho auf die Thai-Massage gestoßen, habe sie kennengelernt und habe sie gelernt und habe dann anschließend gemeinsam mit einem Freund in Salzburg die erste Schule in Österreich für traditionelle Thai-Massage eröffnet. Eine wunderschöne Arbeit. Dann ging es weiter von meinen Ausbildungen her, wenn ich das ein bisschen einflechten darf, mit Shiatsu. 2 liebe Freunde von mir haben in Graz die internationale Shiatsu-Schule aufgebaut. Ich habe angefangen, Shiatsu zu lernen. Ich habe mich ausbilden lassen zum Shiatsu-Lehrer, habe dann einige Jahre als Shiatsu-Therapeutin gearbeitet und an der Shiatsu-Schule in Graz Shiatsu und Regenerationstherapie unterrichtet. Ja, und wenn man einmal Feuer gerochen hat, ja, dann hört das irgendwie nie auf. Es folgten dann andere energetische Ausbildungen wie Wasser-Shiatsu, das ich auf Hawaii lernte, Atemtherapie, Sound Healing, das ich bei Dom Canyon in Seattle lernen durfte. Und so Mitte 80 bis Mitte 90, das waren wirklich 10 wilde Jahre für mich. Irgendwann in den 80er Jahren lernte ich dann auch meinen Schamanenlehrer kennen, Don Agustin Rivas aus Peru. Und ich habe dann über 10 Jahre lang an vielen von seinen Mesas, seinen Heilzeremonien teilgenommen, in Österreich und im Amazonas. Die Reisen, jede Reise, eine neue Seite im Tagebuch. Meine Reisen führten mich in viele Länder auf dieser Erde, nach Neuseeland, nach Australien, Bali, Hawaii, Afrika, nach Südamerika. Immer Heilern, spirituellen Menschen und Schamanen auf der Spur, immer schauend, was kann ich lernen, was gibt es noch? Indien ist ein ganz ein wichtiges Land für mich, Ja. Nach Indien reise ich seit fast 25 Jahren jährlich. Zu Beginn von Ashram zu Ashram. Hier durfte ich wunderbaren Menschen begegnen, wie Sai Baba oder Amaji in Südindien. Ich habe Satsangs von John de Ruyter erlebt und habe in Indien auch Mario Maltese kennengelernt. Ich war einige Male im Osho-Ashram und in vielen anderen größeren und kleineren Ashrams quer durch Indien. Heute reise ich nach Indien eigentlich nur mehr zur persönlichen Entspannung oder um ab und zu ein Pranavita-Seminar zu halten. Wenn ich so den Kalender durchgehe, ja, 1996 genau, war dann das Lichtnahrungsretreat, ein einschneidendes Erlebnis. Einige Jahre später folgte dann ein zweiwöchiges Dunkelretreat. Das hat mich auch sehr geprägt. Und jetzt komme ich dem Prana-Heilen etwas näher. 1991 habe ich gemeinsam mit einem Freund die Philippinen bereist. Wir waren den philippinischen Geistheilern auf der Spur. Und da lernte ich unter anderem in Manila den chinesischen Lehrer Chua Kok Sui kennen. Er war Begründer von Pranic Healing, einer feinstofflichen Heiltechnik. Ich war begeistert davon. Ich habe bei ihm zu lernen begonnen und habe ihn sehr oft nach Österreich eingeladen. Er war wirklich ein wegweisender Lehrer für mich. 1993, begeistert von der Arbeit mit Prana, mit Prana-Energie, habe ich dann hier in Österreich die internationale Prana-Schule gegründet. Die erste Schule für Prana-Heilung im deutschsprachigen Raum. Damals mit dem Unterrichtsgegenstand Pranic Healing. Ja, und das ist dann wunderbar gut gegangen, einige Jahre lang. Und dann wurde die für mich persönlich, ich habe Pranic Healing geliebt, aber für mich persönlich wurde dann die Organisation dahinter immer zentraler und immer enger. Und das hat sich dann mit meiner Vorstellung von Selbstverantwortung nicht mehr so vereinbart. Und nachdem wir, und ich spreche von wir, damit meine ich meine Wegbegleiter und sehr viele Trainer und Trainerinnen meiner Prana-Schule, viele eigene Ideen hatten, wie man das System des Prana-Heilens vereinfachen und auch effizienter machen kann, ist aufgrund dessen dann, 2004 war das, Pranavita entstanden als Gemeinschaftsleistung der Schule. In dieses System Pranavita flossen dann alle unsere gemeinsamen Erfahrungen hinein. Daraus hat sich dann ein reichhaltiges Unterrichtsprogramm ergeben. Es ist ein schönes Unterrichtsprogramm entstanden, das heute an der Prana-Schule in verschiedenen Tagesseminaren inklusive einer kompletten Berufsausbildung zum Energetiker angeboten wird, und zwar im deutschsprachigen Raum. Pranavita wird heute unterrichtet, hauptsächlich in Österreich, aber auch in Deutschland, in Südtirol und ab dem Jahre 2016 dann auch in der Schweiz. In der Prana-Schule wurden insgesamt 19 Seminare entwickelt. Es sind also 19 Seminare, die die Prana-Schule anbietet. Davon gehören 9 zu unserer Berufsausbildung. Viele Tagesseminare können allerdings auch von Menschen und Interessierten besucht werden, die keinen Pranavita-Hintergrund haben. Neben Pranavita bieten wir an der Prana-Schule auch eine 7-modulige Ausbildung das Pranavita Kräuterwissen an, dass es ja dem Trend unserer heutigen Zeit entspricht und außerordentlich wichtig ist, und eine dreiteilige Ausbildung zur Klangtherapeutin. Wenn du mir erlaubst, noch etwas auf die Berufsausbildung einzugehen.
Na klar.
Danke. Unsere Berufsausbildung, zertifizierter Pranavita-Therapeut, wird nicht nur von Menschen besucht, die dann das Gewerbe eines Energetikers betreiben und damit arbeiten, sondern es wird von Menschen
jetzt noch mal
besucht.
Jetzt. Und wird von...
Bitte?
Und wird von Mensch, und dann war kurz eine Pause.
Ah, entschuldige. Also unsere Berufsausbildung wird von vielen Menschen besucht, nicht nur von Menschen, die energetisch arbeiten als Beruf, sondern auch von Menschen aus allen Berufs- und Altersgruppen, die an einer alternativen Heilmethode interessiert sind, die etwas für sich und ihre Familien tun wollen und die auch am Thema Selbstermächtigung und Bewusstsein interessiert ist. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren habe ich im Wifi Salzburg eine Grundausbildung gegeben und da waren drei Damen anwesend, neben anderen. Und die jüngste von diesen drei Damen war 86 Jahre alt. Also da habe ich mich nur ehrfurchtsvoll verbeugen können vor so viel Offenheit und Mut in diesem Alter. Selbstermächtigung, das ist ein wichtiges Thema, was Pranavita betrifft. Und sich selbst zu ermächtigen, also für mich selbst ist es ein unglaublich schönes Gefühl, ein schönes und starkes Gefühl, Selbstverantwortung zu übernehmen. Für sich selbst, für seine Gesundheit, für sein Wohlbefinden. Und dieses Wort Selbstverantwortung, das muss man irgendwie fühlen können. Also ich fühle das sehr gerne. Es macht einen stark und es macht einen frei. Und es bringt Gelassenheit, mit den Herausforderungen des täglichen Lebens gut umgehen zu können. Und das sind ja nicht gerade einfache in unserer heutigen Zeit. Kurz noch zur Prana-Schule. Zurzeit unterrichten an meiner Schule 22 Trainer und Trainerinnen. 15 davon unterrichten das Pranavita-System und die anderen unterrichten Unternehmensführung, Anatomie, Pranavita für Tiere und eben die Kräuterkunde. Informationen zur Schule, zu den Trainern, zu den Kursinhalten, findet ja jeder, der sich dafür interessiert, auf meiner Webseite, die ich glaube, die du ja hinausgeschrieben hast.
Darfst du auch gerne sagen, das ist kein Problem.
Ja, danke, das ist die Webseite www.prana.at. Herzlich willkommen darauf. Was ich vielleicht noch kurz ergänzend dazu sagen möchte, ist, dass die Prana-Schule mit verschiedenen Erwachsenenbildungsanstalten zusammenarbeitet. Und das sind hier in Österreich hauptsächlich die WIFIs, wo wir in vielen Bundesländern an den WIFIs unsere Pranavita-Ausbildung anbieten dürfen, was ich sehr schön finde.
Ja, Bogi, da bringst du mir schon wieder ein Schlüsselwort herein, WIFI, und kannst du uns mal erklären, was überhaupt Prana wirklich ist?
Ja, gerne. Ich bin überzeugt, dass viele der Zuhörer genau wissen, was Prana ist, aber ich gehe sehr gerne trotzdem darauf ein. Prana kommt aus dem Indischen und ist ein anderes Wort für Lebensenergie. Wenn man es definieren würde, könnte man vielleicht sagen, es ist eine aktive, bewusste und intelligente Kraft, die im Universum existiert und die alle Formen des Lebens fördert, umgibt und miteinander verbindet. Prana bedeutet Lebensenergie. Und an unserer Prana-Schule wird die Arbeit mit Lebensenergie unterrichtet. Man kann sich also von Lebensenergie nicht nur ernähren, wie wir gehört haben, man kann sie einsetzen, um unseren Körper gesund zu erhalten oder gesund zu machen. Arbeit mit Lebensenergie hat es immer schon gegeben. Das ist nicht irgendetwas, was entstanden ist mit dem Aufkommen der Esoterik oder so. Überall auf der Welt, wo man hinschaut, hat es immer Menschen gegeben, die mit Lebensenergie gearbeitet haben. Und viele Kulturen haben das Wissen um die Lebensenergie einbezogen in ihre Heilsysteme und in ihre kulturellen Belange. Und überall auf der Welt wird Prana verwendet. Man nennt es halt nur überall anders. Wir in unseren westlichen Gefilden, wir sagen dazu Lebensenergie. Das Wort Prana kommt aus der indischen Tradition und es bedeutet das Gleiche wie das Qi, das die Chinesen verwenden, oder das Qi, das wir ja von Re-Qi kennen, wie es die Japaner sagen. Die Schamanen und Kahunas auf Hawaii und Polynesien nennen diese Lebensenergie Mana. Die alten Griechen haben ihr den Namen Pneuma gegeben. Odische Kraft ist auch ein Wort dafür. Wilhelm Reich, unser wunderbarer Österreicher, hat diese Lebensenergie Orgon genannt. Und heute hört man sehr oft auch das Wort Licht dafür. Man spricht von Lichtarbeit, Lichtmeditation und Lichtkörper. Aber alle Begriffe bedeuten das Gleiche, Lebensenergie. Bewusstsein entfalten für diese immer und überall vorhandene Lebensenergie. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man sie vielseitig einsetzen. Es ist der erste Schritt zum Heilsein, der erste Schritt zur Heilung. Vielleicht interessiert es unsere Zuhörer auch, woher wir das Prana nehmen. Denn jeder Mensch nimmt Prana auf, sonst könnte er nicht leben. Es gibt verschiedene Quellen. Wir nehmen das Prana ganz automatisch aus dem Boden auf, das Erdprana, über unsere Fußsohlen. Und darum ist auch Barfußgehen so wichtig. Dann kommt das Prana von der Sonne zu uns. Das Sonnenprana nehmen wir über unsere Haut auf. Darum fühlen sich auch die meisten Menschen so wohl, wenn sie die wärmende Kraft der Sonne auf ihrer Haut fühlen. Wir nehmen das Prana aus dem Wasser, aus den Lebensmitteln, sofern sie noch Lebensmittel sind, und von den Bäumen. Unsere Bäume sind überhaupt ganz was Spezielles. Unsere Bäume atmen das aus, was wir einatmen und was uns am Leben erhält. Unsere Bäume atmen Sauerstoff aus, wir atmen Sauerstoff ein. Unsere Bäume scheiden Prana-Energie aus, wir nehmen Prana-Energie auf. Darum ist es auch so heilsam und so wundervoll, sich in der Natur aufzuhalten, in den Wald zu gehen, sich unter einen Baum zu legen, den Baum um seine Energie zu bitten. Das erfordert Respekt vor unserer Mutter Natur. Und dann kann man unter dem Baum ein bisschen schlafen, lesen, Picknick machen, knutschen, was halt immer ansteht. Und die Bäume überschütten uns mit ihrer Energie. Und noch eine Quelle haben wir für Prana-Energie, und das ist unsere Luft. Prana ist in unglaublichem Ausmaß in unserer Luft vorhanden. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir mit jedem Atemzug nicht nur Sauerstoff einatmen, sondern wirklich Lebensenergie einatmen. Unglaublich schön, oder? Das heißt also, diese Lebensenergie, ich nenne sie Prana oder Prana-Energie, befindet sich überall um uns herum. Und sie zirkuliert auch im Körper eines jeden Menschen. Sie ist dafür verantwortlich, dass unsere Körpersysteme gut zusammenarbeiten und reibungslos funktionieren. Man könnte auch sagen, Prana ist die Nahrung für unsere Zellen. Um kurz vorzugreifen, dem, was ich später noch erzählen möchte, es ist eigentlich ganz einfach. Wenn man sich so einen menschlichen Körper vorstellt, da haben wir in der Mitte unseres Körpers einen Energiekanal entlang der Wirbelsäule. Wir nennen ihn die Prana-Röhre. Und daraus entfalten sich unsere Chakren und das sind verschieden große Energiewirbel. jeder Mensch kann nun den Fluss dieser Lebensenergie durch seine Chakren spüren und erfahren. Und wenn man seine Aufmerksamkeit drauf richtet, dann spürt man das noch besser. Denn für Pranavita gilt ein alter schamanischer Grundsatz und der heißt, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Dieser Grundsatz liegt natürlich auch allen anderen energetischen Heilmethoden zugrunde. Ja, also wir nehmen alle Prana auf, sonst könnten wir nicht leben, ob es uns bewusst ist oder nicht. Und jeder Mensch gibt Prana ab über seine Hände. So gesehen ist es eine Heilarbeit zu lernen wie Pranavita. Ich sehe es fast wie ein innewohnendes Recht, wie ein Geburtsrecht. Denn wir geben sowieso ständig Lebensenergie ab. Jede Mutter weiß das, die ihr Kind liebevoll berührt. Oder andere Menschen wissen das, die einen Freund oder eine Freundin liebevoll berühren, dass sie Prana, dass sie Energie hergeben, weitergeben, weiterleiten. Und wenn ich dich jetzt sehen könnte, Klaus, und meine Hand erheben würde zum Gruß, hallo Klaus, dann würdest du auch meine Lebensenergie empfangen. Es geht gar nicht anders. Ich habe übrigens, vielleicht zur Einstimmung, wenn es dir recht ist, eine Pranavita-Übung mitgebracht, um die Schönheit der Lebensenergie im eigenen Körper zu erfahren. Das ist unsere Pranavita-Chakra-Journey. Diese Übung dauert 15 Minuten. Ich weiß nicht, ob das zu lang ist oder ob es für dich so okay ist, wenn wir die einspielen. Was meinst du?
Naja, sicher, das möchte ich schon, dass wir das einspielen. Aber wir haben hier noch einige Fragen aufgrund deiner Ausführung jetzt gerade. Einmal aus dem Außenchat, da wird die Frage gestellt von Amnetis. Gibt es nur eine wahre Quelle, wird hier gefragt. Und dann haben wir hier noch einen Gast, das ist der Sunface. Und der möchte sich gleich auch noch einbringen. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber zur Meditation. Gerne.
Ich habe die erste Frage verstanden. Gibt es nur eine wahre Quelle? Ich weiß nicht, was die Dame meint.
Ja, vielleicht schreibt sie das gleich nochmal weiter. Ich schaue nochmal. Und sie wird im Außenchat da sicherlich gleich nochmal zukommen. Sie hört uns ja. Dann würde ich doch mal unseren Gast nochmal begrüßen, Sunface. Und es wird noch geschrieben von Tankgirl, sie würde gerne mehr über die Lichtnahrung erfahren. Vielleicht gibt es da heute noch die Möglichkeit zu. Schauen wir mal, wie die Sendung heute gestaltet wird. Oder ein Nachttalk. Vielleicht ist die Burgi dann auch noch vielleicht ein paar Minuten nach 22 Uhr für uns auch für solche Fragen noch da. Und jetzt würde ich sagen, einen wunderschönen guten Abend, Sunface, bitte.
Ja, hallo. Und zwar, ich finde das ganz toll, wie du das beschreibst. Franz Josef, du hast eine sehr helle Stimme, eigentlich schon fast weiblich, wo ich dachte, ist Franz Josef, ist das wirklich ein Mann, der da spricht?
Ja, nein, ich bin eine Frau, obwohl ich eine sehr dunkle Stimme habe. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass ich in meinen jungen Jahren Sopran gesungen habe. Aber ich habe den Franz Josef heute mitgebracht als meinen Gast und er wird später sprechen.
Also okay, ich habe mich doch nicht getäuscht. Und so finde ich das sehr schön, wie du das beschreibst mit der Energie. Und ich kenne das, ich laufe ja auch schon seit Jahren immer barfuß, wenn es das Wetter zulässt, wenn es warm genug ist und natürlich vor allem auch im Wald. Und das ist so eine tolle Energie, dann kommt man auf irgendeine Wiese oder so und dann stehen da die Bäume und dann hat man einfach Lust, sich auszuziehen so und dann ziehe ich mein T-Shirt aus und boah, dann kommt noch viel mehr Energie rein. Das ist so ein tolles, unbeschreiblich ernährendes Gefühl auch so für alle Körper so.
Herzlich willkommen. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Herzlich willkommen im Club der Barfußgeher und Genießer.
Dankeschön.
Ja, du hast noch Sunface Dietmar Krämer, der Ausstieg der Kundalini, hier gepostet. Vielleicht magst du noch kurz was dazu sagen, was du da mit meinst und bezwecken möchtest.
Das habe ich, ehrlich gesagt, habe ich das nur gerade gefunden, weil ich eben was auch zur Kundalini posten wollte, was ja diese Prana-Säule ja auch ist. Ne? Das ist ja auch genau das. Und das geht ja auch über unser zentrales Nervensystem, das Rückenmark und so. Und ja, das ist ganz starke Energie, die da durchfließt.
Soll ich jetzt was sagen? Ja. Ja, Kundalini ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und hat mit dem Fluss durch die Prana-Röhre zu tun. Ganz, ganz wichtig. Wir unterrichten darüber auch an der Prana-Schule. Nur ich denke, momentan ist es eher, vielleicht haben wir später noch Zeit, uns über Kundalini zu unterhalten. Momentan bleiben wir eher beim simplen, einfachen, schönen Prana, wenn es dir recht ist.
Okay.
Ja, danke schön. Sanfes, du kannst auch gern hier bleiben. Ja, wir haben da jetzt eine Meditation oder hast du vorbereitet, liebe Burgi? Und vielleicht magst du uns kurz erklären, was auf uns zukommt. Und ja, leite das einfach ein und dann machen wir das doch.
Das ist eine sehr schöne Pranavita-Übung, wo wir... Die ist übrigens in Goa in Indien gemacht worden, von Freunden, die Musik gemacht worden. Franz Josef hat den Text dazu geschrieben. Und das ist eine kleine Reise durch unsere Chakras. Sehr wirkungsvoll, sehr schön, sehr beruhigend. Und wenn die Zuhörer von dieser Chakra Journey profitieren wollen, dann sollen sie aktiv mitmachen, indem sie ihre Aufmerksamkeit, ihren Fokus auf das jeweilige Chakra lenken. Und die Energie fließt dann ganz von selbst. Und weiter.
Ja, dann starte ich jetzt einfach mal. Ist das recht?
Schön, danke schön.
Gerne.
Willkommen zur Pranavita Chakra Journey. Sitze mit geradem Rücken oder lege dich hin. Sitzen und liegen bringt unterschiedliche Erfahrungen. Verbinde dich aus deinem Herzen mit dem Zentrum der Mutter Erde unter dir und dem weiten Himmel über dir. Halte dein Gewahrsein in deinem Herzzentrum. Nun bewege dein Gewahrsein zum Wurzelchakra am Ende der Wirbelsäule. Es ist die feuerrote, stabile Wurzel, die dich mit der Erde verbindet, als Schwerkraft. Es ist der rote Berg oder der starke, zärtliche Elefant, geformt aus Granat. Es ist das rote Nest der roten Kundalini-Schlange.
Lam.
Die rote Basis spiegelt sich in der tausendblättrigen Krone und die weiße Krone spiegelt sich in der roten Basis. Nun bewege dein Gewahrsein zu deinem lotusweißen Kronenchakra. Der weiße, tausendfache Diamant. Als ob tausend funkelnde Sterne sich im spiegelgleichen Lotus still spiegeln. Voller Freude darüber, dass ihr Strahlen zu ihnen zurückkehrt, im Blau der Nacht.
In der Mitte des weißen Lotus blickt die rote Schlange entspannt in das Blau. Glücklich darüber, sich als Teil dieses Raums zu erkennen. In vollkommener Stille. Da ist eine Kugel um dich herum. Mit ihrem Südpol in der Wurzel und dem Nordpol in der Krone. Die rote Schlange als eine mögliche Achse. Das Herzzentrum als das eine und einzig mögliche Zentrum. Nun bewege dein Gewahrsein zum dritten Auge auf deiner Stirn. Ajna, das indigoblaue dritte Auge. Indigo, wie der blaue Himmel an einem sonnigen Tag. Keine Wolken, keine Gedanken. Nur die strahlende Sonne im blauen Himmel. Auge 1 und 2 sind die dualistischen Kinder. Sie sehen die Strahlkraft als das Licht auf den Blumen. Ohr 1 und 2 hören das Flüstern des Windes in vollkommener Stille. Nun bewege dein Gewahrsein zum Nabelchakra. Der süße orange Eichenbaum. Es ist der orange Vollmond, der aufgeht, der die Abenddämmerung sieht und Licht in die Nacht der Liebenden bringt. Es ist der seltene orange Ring, sichtbar während der Mondfinsternis. Der Nabel, von dem unsere Erdenkörper aus unserer Mutter kommen, um gemeinsam als eine Menschheit die Wunder dieser Welt zu genießen, sichtbar für die Augen. Den Körper zu sehen, verbindet das dritte Auge mit dem Nabel. Wir sehen uns. geboren als liebe Menschenkinder der Mutter Erde. Das dritte Auge erwacht durch das Betrachten der Schönheit der Natur und durch das Hören der Klänge der Natur und der Stille. Das Gefühl von Glück ist im Solarplexus-Chakra. Die Sonne tanzt auf dem gelben, warmen Bernstein. Ihr Licht strahlt überall hin, unbehindert durch dunkle Emotionen. Als schöpferische Freude, leicht, wie Bienen, die gemeinsam den goldenen Honig heimsummen. Bewege dein Gewahrsein zum blauen Halschakra. Die Stimme, die deine Gefühle als Lieder der Freude spiegelt. Der blaue Kreis des Halses ist mit deinem Mund verbunden, aus dem deine Worte herauskommen und eingehen in die Welt von Beschreibungen und Gedankensystemen. Hier spricht der hellblaue Elefant Silber in seinem goldenen Schweigen, der goldenen Ausstrahlung des Solarplexus im Raum. Stille Ergriffenheit, voller Freude, keine Worte möglich. Bewegst du dein Gewahrsein
in dein grünes Herzchakra. Bedingungslose, mitfühlende Liebe. Der naturgrüne Smaragd im Zentrum, als unsere Natur. Weiter Raum, voller Liebe, als die tiefste Basis des Lebens in jedem einzelnen Menschen. Unbeschreiblich, unaussprechlicher Friede, der Urgrund, die liebende Mutter allen Seins selbst. Die Chakra-Reise zu Ende. Wann immer eine der angesprochenen Qualitäten in deinem Geist auftauchen, zentriere dich in deinem Herzen und genieße.
Ja, Burgi.
Klaus. Ja. Hallo, Klaus.
Hallo, Burgi und hallo, Franz Josef. Schön, schöne Reise.
Dankeschön, das freut uns.
Ja, ich vielleicht mögen einige von unseren Zuhörern sogar ihre Gefühle hier mitteilen. Das wäre eine schöne Sache. Und vielleicht klickt euch dann einfach mal in den Wartenbereich. Und dann würde ich jetzt mal eine Frage ansonsten stellen. Im Wartebereich ist noch keiner. Kannst du uns Genaueres zu Pranavita auch erzählen, wenn wir wieder anknüpfen wollen, aber die Erfahrungen wären noch schön, möchte ich nur mitteilen an unsere Gäste, da ist auch El Sharon, sehe ich, was ihr so gespürt, empfunden habt, also für mich war es eine sehr angenehme Reise und ja, begrüßen wir nochmal den El Sharon, einen wunderschönen guten Abend.
Ich sage euch auch allen einen wunderbaren guten Abend. Also ich kann jetzt nur mal sagen, ich spüre jetzt alles ich nehme jetzt den alten Begriff, vom Wurzelchakra bis zum Sahasrara, respektive höhere Selbst und goldene Knospe ist alles dabei. Ich benutze normalerweise die die Sanskrit-Namen vom Muladhara, Svadhisthana und so weiter. Ich weiß nicht, habt ihr auch eine Meditation, die da mit den Sanskrit-Namen genannt werden?
Leider nein. Diese Übung wurde hauptsächlich für unsere deutschsprachigen Leute gemacht und die können oft mit den Sanskrit-Namen nichts anfangen. Leider.
Also noch nicht. Okay. Alles klar.
Ja, Jill Schauern, Dankeschön. Gehen wir wieder ins Thema ein bisschen ein, Bogi. Kannst du uns genaueres zum Pranavita auch nochmal erzählen?
Ja, gerne, Klaus. Bisschen mehr zu Pranavita. Wenn wir einerseits unseren Körper betrachten und andererseits unseren Geist, da gibt es eine verbindende Ebene dazwischen. Das ist die Ebene der Energie. Sie ist das Bindeglied zwischen Körper und Geist. Und hier arbeiten wir mit Pranavita. Eine positive Einwirkung auf der Energieebene hat immer einen positiven Einfluss auf die beiden anderen Ebenen, den Körper und den Geist. Und darum können wir mit Pranavita sowohl körperliche als auch psychische Probleme gut unterstützen. Kurz gesagt, Pranavita ist eine energetische Heilmethode, eine Energiemedizin. Es ist noch viel mehr, Bewusstseinstraining und so weiter. Aber darüber wird dann der Franz Josef sprechen. Es ist eine sehr effiziente, komplementäre Methode, die man für sich selbst anwenden kann, für seine Familie, für seine Lieben oder auch für seine Klienten oder Patienten. Sie hilft schnell in allen Lebens- und Gesundheitsbereichen. Ein paar Qualitäten von Pranavita. Es ist eine komplementäre Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, Pranavita kann man anwenden vorbeugend, präventiv. Und dieser Gedanke ist für mich persönlich sehr wichtig. Denn ich spreche über Pranavita, aber das gilt für jede energetische Heilmethode. Das Geheimnis einer energetischen Heilmethode ist, sie dann anzuwenden, wenn man gesund ist. Man muss ja nicht krank werden, um etwas dazu zu lernen. Ja? In unseren Breitengraden gehen die Menschen präventiv vorbeugend zum Zahnarzt, sie gehen zu gesunden Untersuchungen, die Frauen besuchen den Gynäkologen, aber ganz wenige denken daran, Energiearbeit präventiv zu beanspruchen. Und da liegt eigentlich das große Geheimnis, den Energiefluss im Körper intakt zu halten. Und dann können sich körperliche Krankheiten viel weniger manifestieren. Also vorbeugend gedacht. Und dann hilft Pranavita natürlich auch wunderbar im Anlassfall. Und dann, wenn es schon weh tut, bei Stress, Burnout, Erschöpfung, chronischer Müdigkeit, eigentlich bei allem körperlichen und psychischen Unwohlsein. Komplementäre Hilfe zur Selbsthilfe. Nummer 2 wäre vielleicht interessant, die Anhebung der Regenerationskraft. Postoperative Regenerationsprozesse gehen erheblich schneller, wenn man Energiearbeit dazu nimmt. Die Selbstheilungsprozesse können um 2/3 der Normalzeit beschleunigt werden. Und das ist ja schon ziemlich viel, wenn man sich das überlegt. Punkt 3. Anhebung der eigenen Lebensenergie und damit der Lebensfreude, was in unserer heutigen Zeit sehr wichtig ist. Und Punkt 4, Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Pranavita aktiviert die körpereigenen Selbstheilungskräfte. Im Grunde genommen ist es so, dass man weiß, dass eigentlich nur jeder Mensch sich selbst heilen kann. Jeder hat einen inneren Arzt. Manchmal schläft dieser innere Arzt etwas, dann braucht er einen kleinen Anstoß, damit er wieder munter wird und aktiv wird. Wodurch dieser innere Arzt jetzt den Anstoß bekommt, das bleibt jedem selbst überlassen. Durch Homöopathie, durch gesunde Ernährung, durch Schulmedizin, durch Shiatsu, durch Reiki oder eben auch durch Pranavita. Wichtig ist, dass die Selbstheilungskräfte aktiv sind, denn alle Kraft kommt aus uns selbst und alle Heilung kommt ebenfalls aus uns selbst. Die Pranavita-Techniken können absolut alleine angewandt werden. Wir haben hier in Österreich viele Pranavita-Therapeuten, die ausschließlich mit Pranavita arbeiten. Aber das Schöne daran ist, dass diese Techniken auch andere energetische und komplementäre Heilsysteme oder die moderne Medizin sinnvoll ergänzen. Und darin sehen wir die Aufgabe unserer Pranavita-Tätigkeit. Wir sehen sie als Ergänzung zu dem, was da ist, als Ergänzung zur Schulmedizin. Man kann also Pranavita zu allem, was man bisher schon gelernt hat, hinzufügen. Es bereichert, es wird mehr. Die Wurzeln von Pranavita kommen aus verschiedenen alten Medizinsystemen, über die euch dann der Franz Josef noch mehr erzählen wird. Ja. Eine Wurzel ist in der ayurvedischen Tradition aus Indien, wo wir das Wissen über die Chakras verwendet haben. Eine andere Wurzel liegt in der traditionellen chinesischen Medizin, wo das Wissen über die Energiemeridiane herkommt. Man kann Pranavita eigentlich irgendwie mit Akupunktur vergleichen. Es ist Projektion von Energie ohne körperlichen Kontakt. Das heißt, wir berühren den physischen Körper überhaupt nicht. Aus der Nähe oder über die Entfernung und ohne erschöpft zu werden. Aus der Nähe bedeutet, ich verwende Pranavita, wenn ein Klient zu mir kommt, der dann vor mir sitzt oder liegt. Und über die Ferne, da kommt jetzt das Thema Remote-Therapie oder Fernheilung ins Gespräch, dass ich eine Pranavita-Behandlung an einen Menschen geben kann, der irgendwo auf der Welt sitzt und in dem Augenblick, wo ich arbeite, diese Energie, diese Behandlung auch erhält. Zusammenfassend kann man da vielleicht sagen, dass die Pranavita-Techniken da sind, um zu lernen, wie man vermehrt Lebensenergie aufnimmt und diese dann überträgt auf sich selbst, auf andere Menschen, auf Tiere, auf Pflanzen, um gesund zu bleiben, gesund zu werden, Stress zu bewältigen, Anti-Aging und vieles mehr. Der Fokus unserer Arbeit liegt auf dem Herzzentrum. Das Herzzentrum ist ein wichtiger Punkt und ja, Prana-Energie, Lebensenergie aus dem Herzen übertragen, lässt die Kräfte dieser wundervollen Energie sich voll und ganz entfalten. Und Menschen, die mit Prana behandelt werden, können dann diese Energie auch viel besser aufnehmen. Und außerdem, wenn der Pranavita-Behandler sein Herz aufmacht, aus Liebe und Mitgefühl heraus arbeitet, dann bleibt er auch länger gesund. Das Herzzentrum, es ist der Quell der Liebe. Es ist der Platz, wo unsere Ruhe, unser Bewusstsein wohnen. Und wir wissen ja, dass das Herz ein eigenes Gehirn hat, dass es auf der elektrischen Ebene 100 Mal und auf der magnetischen Ebene 5.000 bis 6.000 Mal stärker ist als unser Gehirn. Man könnte eigentlich auch sagen, es ist immer die Liebe, die heilt. Bei Pranavita lehren wir Techniken, und wie wir mit diesen Techniken bewusst mit Lebensenergie umgehen können. Aber dann kann es passieren, dass irgendwo aus dem letzten Tal in Österreich eine alte Frau kommt, die noch nie in ihrem Leben eine Technik gelernt hat, die aber so viel Liebe in ihrem Herzen angesammelt hat, dass sie einen anderen Menschen nur berühren muss, um einen Heilungsprozess einzuleiten. Es ist also immer die Liebe, die dahinterliegende Kraft. Ja, was erlernt man bei den Pranavita-Seminaren? Da möchte ich vielleicht kurz auf unsere Grundausbildung eingehen, da ist es am einfachsten zu erklären. Die Pranavita-Ausbildung selbst besteht aus 9 Modulen. Bei der Pranavita-Grundausbildung erlernt man die Grundtechniken. Wie kann ich Pranavita bei mir selbst anwenden? Wie kann ich sie bei anderen Menschen anwenden? Wie kann ich es über die Ferne anwenden? Wir lernen sehr starke Atemtechniken. Erstens, weil wir über die Atemtechnik mehr Lebensenergie aufnehmen, die wir dann weitergeben können. Zweitens, weil Atemtechnik ganz, ganz wichtig sind, um unseren Geist und unsere Emotionen zu beruhigen. Wir lernen, man lernt Bewusstseins- und Entspannungsübungen, Übungen, um den Geist zu beruhigen, das habe ich gerade gesagt, und auch sehr effiziente Schutztechniken. Und man lernt natürlich auch über die Energieanatomie eines Menschen. Denn wenn man mit Pranavita arbeitet, muss man natürlich wissen, wo man arbeitet. Und vielleicht möchte ich an diesem Punkt gern etwas auf die Energieanatomie eines Menschen eingehen. Wir Menschen bestehen ja nicht nur aus einem physischen Körper, sondern aus verschiedenen feinstofflichen Körpern, Energiekörpern. Man nennt diese auch bioplasmatische Körper. Diese feinstofflichen Körper in unserem System sind der Ätherkörper, der Astralkörper, der Mentalkörper und dann haben wir noch verschiedene 4 spirituelle Körper. Alle diese Körper durchdringen den physischen Körper und haben einen Einfluss auf ihn. Wenn wir also mit Pranavita auf der feinstofflichen Ebene, in den feinstofflichen Körpern arbeiten, hat das immer einen Einfluss auf den physischen Körper. Wenn wir die feinstofflichen Körper mit neuer Energie informieren, hat das einen positiven Einfluss auf den physischen Körper. Der Ätherkörper, die feinstofflichen Körper können wir mit unseren beiden Augen nicht sehen. Manche Menschen haben die Fähigkeit, sie zu sehen. Wir können sie aber ganz leicht fühlen lernen. Man kann sie riechen. Man kann sie hören. Je nachdem, welches Sinnesorgan mehr ausgeprägt ist. Der Ätherkörper ist sozusagen der Zwillingsbruder des physischen Körpers. Er schaut genauso aus wie unser physischer Körper. Und in ihm finden wir die Energiemuster von körperlicher Gesundheit und Krankheit. Jede Energiearbeit arbeitet am Ätherkörper, egal ob der physische Körper berührt wird oder nicht. Der Ätherkörper durchdringt den physischen Körper und geht etwas über diesen hinaus. An ihm arbeiten wir also, wenn es sich um körperliche Probleme handelt. Der Astralkörper, in ihm werden die Energiemuster unserer Gefühle und Emotionen gespeichert. Das sind Energien, die man heute messen kann. Und im Mentalkörper sind die Energiemuster unseres Geistes beheimatet. Unsere negativen und positiven Gedanken und die sogenannten Gedankenformen. Gefühle, Emotionen und Gedanken sind Energien. Ja? Diese beiden Körper, der Astralkörper und der Mentalkörper, die werden bei psychischen Problemen und unausgewogen wichtig. Denn weil sie eben die Qualität des, sehr viel mit der Qualität des Denkens und Fühlens zu tun haben und sich diese als Energien niederschlagen. Jeder einzelne dieser Körper hat darüber hinaus noch ein Ausstrahlungsfeld, ein bioplasmatisches Feld, das landläufig Aura genannt wird. Und zum Energiesystem, zur Energieanatomie eines Menschen gehört auch das Wissen um die Energiekanäle. In der traditionellen chinesischen Medizin werden diese Meridiane genannt. Das sind wie große Autobahnen durch unseren Körper, die Verbindungen zwischen den einzelnen Chakras, wo Lebensenergie Prana transportiert wird. Und dann gibt es noch viele, viele, viele kleine Energiekanäle. Diese werden in der indischen Tradition Nadis genannt. Das sind wie viele kleine Nebenstraßen und Bundesstraßen. Und durch diese wird die Lebensenergie in jede einzelne Zelle des Körpers transportiert. Was noch zur Energieanatomie gehört natürlich, das ist das Wissen um unsere Chakras. Hier möchte ich nur ganz kurz drauf eingehen, denn die meisten Menschen wissen, was ein Chakra ist. Das sind wunderschöne, strahlende Energiewirbel, die sich in den feinstofflichen Körpern befinden. Sie regulieren den Prana-Fluss im Körper und sind wesentlich verantwortlich für unsere Gesundheit, weil sie bestimmte Körperregionen mit Lebensenergie versorgen. Das Wissen um die Chakras ist altes vedisches Wissen und wurde vor ungefähr 2500 Jahren niedergeschrieben. Hier wurde uns von 7 Hauptchakras erzählt, die sich entlang der Prana-Röhre befinden. Im Laufe der vielen Jahre haben dann spirituelle Menschen und Heiler entdeckt, dass wir wesentlich mehr als 7 Chakras haben. Es verfügt jeder Mensch so, man könnte sagen, ungefähr an die 40.000 Chakras. Große, mittelgroße und kleine Chakras. Eigentlich ist jeder Akupunkturpunkt ein Mini-Chakra, ein Sammelpunkt für elektromagnetische Energie. Und alle unsere Chakras leuchten und strahlen wie kleine Sonnen. 40.000 kleine Sonnen. Wir sind unglaublich schöne Lichtwesen. Ich kann immer nur wieder staunen, was für wundervolle Wesen wir sind. Und den meisten Menschen ist es gar nicht bewusst. Darf ich noch weitersprechen? Ja? Im gesamten System unserer Energie, den feinstofflichen Körpern, den Auren, den Chakren, den Meridianen, fließt nun Prana, fließt die Lebensenergie. Wenn sie ungehindert fließt, dann fühlen wir uns körperlich pudelwohl und auch geistig. Das Wohlbefinden geht verloren, wenn Blockierungen im Prana-Fluss entstehen. Blockierungen können entstehen durch Stress, durch negative Gedanken und Emotionen, durch Umweltverschmutzungen, schlechte Ernährung, Strahlen, traumatische Erlebnisse und so weiter und so fort. Und diese Blockierungen rufen Störungen im Energiefluss hervor, die sich dann eventuell auch als körperliche Krankheiten manifestieren können. Ist eine Blockierung entstanden, dann löst sie sich aber üblicherweise auch wieder auf, sofern die Gesamtenergie im Körper frei genug fließen kann. Ist die Blockierung stärker, setzt sie sich in den feinstofflichen Körpern, in der Energieanatomie, in den Chakren, den Kanälen fest und dann fühlen wir uns unwohl. Und dann kommen noch die Sorgen dazu, ein besorgter Geist, oh, hier tut es weh, da tut es weh. Das kann dann das Fließen der Lebensenergie zusätzlich noch weiter stören. Die Grundgesundheit des Körpers ist aber durch das Auftauchen von Blockaden nicht verschwunden. Für uns bedeutet energetische Heilung, dass wir nicht die Gesundheit wiederherstellen müssen, sondern die vorherrschenden Blockaden Gehirn entfernt und der Energiefluss gehört wieder in Gang gebracht. Und dazu verwenden wir bei Pranavita berührungslose Methoden. Wie schon gesagt, wir arbeiten mit unseren Händen, wir berühren den physischen Körper nicht. Diese berührungslosen Methoden sind Laserfinger zum Aufspüren und Auflösen von Energieblockaden. Und dann wird mit frischer Prana-Energie, also mit neuer Information, das Energiesystem gestärkt und vitalisiert, um die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Man könnte also sagen, Pranavita ist wie das Ein- und Ausatmen. Ausatmen, Reinigen des Energiekörpers von Blockierungen, einatmen, vitalisieren mit frischer Prana-Energie, mit neuer Lebensenergie. Diese Prana-Energie können wir als strahlend weißes Licht wahrnehmen. Man kann diese Lebensenergie mit dem freien Auge auch in der Luft sehr gut sehen. Und dieses weiße Licht enthält alle Farben des Regenbogens. Jede Farbe hat ihre eigene Schwingung und ihre entsprechende Heilinformation. Beim Vitalisieren stellen wir dem Körper die Farbschwingung zur Verfügung, die er braucht, um gesund zu bleiben und gesund zu werden. Und fortgeschrittenermaßen verwenden wir dann auch noch Klänge und Töne dazu, da man weiß, dass Klänge und Töne einen absolut heilenden Effekt auf unseren Energiekörper, auf unseren Körper haben. Es geht also um die Befreiung von blockierten Energien und dann gibt es einen Zustand danach. Und für diesen Zustand danach habe ich ein kleines, schönes Liedchen mitgebracht. Das heißt I am free. Und wenn du einverstanden bist, Klaus, dann können wir das spielen.
Gerne sogar. Machen wir doch Musik ab. Bis gleich.
We're free, like a summer breeze. Wherever we may lie, we breathe like nobody else. Sitting in the sky, living out of ecstasy. To be is what we are. All the miracles are free for everybody. This love of universe, yes, we realize be. Umsa, a guru deva, umsa, a guru deva, shanti om. Umsa, a guru deva.
Shut.
diese Schwingung zu spüren, zu fühlen, von diesem Song alleine schon, auch der Text I'm Free, es geht um die innere Freiheit, denke ich. Schwingung haben wir gehört. Ich möchte noch mal ganz kurz aufs Herzzentrum auch noch mal zu sprechen kommen, wenn ich darf. Bogi, wir können heute auch ruhig überziehen ein wenig, also wir müssen uns jetzt hier nicht stressen mit dem Abend hier heute. Das wollen wir auch nicht, das passt ja auch gar nicht rein. Man sagt ja immer, dieses Herzzentrum ist eines der Schlüssel, ich sage jetzt mal von Ego, Verstand und natürlich zu unserem Unterbewussten, und bei den Energetikern spielt das Herz auch eine riesengroße Rolle. Und die Prana, so muss ich jetzt mal für mich feststellen, wie soll ich es dir sagen? Jetzt bin ich wirklich am Überlegen. Das Prana, die Energiearbeit, spricht ja auch schließlich das Herzzentrum als erstes doch mit Sicherheit an, obwohl die Chakren, das Hauptchakra ja gar nicht, glaube ich, wie ich es verstehe, das Herzchakra ist, obwohl das Herz doch das Ein und Alle ist. Dort sollten ja die Energien von das Zentrum, der Motor sein. Vielleicht magst du ein bisschen dazu nochmal erklären für mich.
Das finde ich schön. Klaus, erstens danke, dass wir im Notfall etwas überziehen müssen. Über das Herzchakra wird euch jetzt der Franz Josef etwas erzählen. Der Franz Josef ist Co-Autor des Prana-Vita-Systems und ehrenamtlich für unseren Prana-Verein zuständig. Wir, alle Chakras sind wichtig. Jede Chakra hat so wichtige Aufgaben und ist extrem wichtig. Aber wir betrachten das Herzchakra als das wichtigste Zentrum. Es ist auch das erste, das entsteht. Aus dem Herzchakra entfaltet sich die Prana-Röhre und dann entstehen erst alle anderen Chakras. Aber wenn du erlaubst, Klaus, möchte ich jetzt wirklich sehr gerne an den Franz Josef weitergeben und ihn weiter sprechen lassen. Danke.
Ich freue mich. Wir freuen uns. Na klar.
Habt ihr auch noch eine Frage?
Ja, Elcheron, gehen wir noch kurz das Mikrofon, das der Franz Josef so hört. Der Elcheron möchte noch gerne sich einbringen. Ja, probier's mal.
Wer jetzt?
Der Elcheron möchte kurz noch mal was einbringen hier.
Elcheron. Ich habe kurz eine Frage. Unsere Kollegin hat vorher in dem, was sie gesagt hat, das Reiki erwähnt. Gibt es einen Unterschied zwischen Reiki und Prana? Wenn ja, welcher ist das bitte?
Es sind zwei verschiedene Wege, zwei verschiedene energetische Heilmethoden. Bei Reiki braucht man einen Reiki-Meister, der einen initiiert, und dann legt man die Hände auf und die Lebensenergie fließt durch. Es ist eine sehr passive, aber wunderschöne Arbeit. Und bei Pranavita lernt man selber was zu tun. Es ist eine mehr aktive Arbeit. Beide führen, wenn sie angewandt werden, ans gleiche Ziel.
Dankeschön. Ich weiß jetzt ja nur, wenn ein Mensch, sorry, wenn ich kurz vom Pranavita kurz wegkomme für 20 Sekunden. Ich weiß ja nur, wenn ein Mensch ins Reiki 1 schon eingeweiht ist, ist er bereits fähig, für sich selbst Reiki anzuwenden. Dankeschön.
Ja, richtig, so ist es. Ich danke dir.
Ja, dann rufen wir doch jetzt nochmal Franz Josef auf, ob er uns jetzt das Herzzentrum, Herzchakren und was auch uns immer noch erwartet von ihm, jetzt uns näher bringt. Hallo Franz Josef, bist du da?
Schönen guten Abend, Klaus. Schönen guten Abend an alle Zuhörer. Gut. Das ist eine relativ einfache, eine einfache Sache, die kommt aus den alten vedischen Lehren. Also nicht aus den jüngeren vedischen Lehren, sondern aus den alten vedischen Lehren, die in erster Linie mündlich tradiert wurden. Und nachdem sie mündlich tradiert wurden, sind sie auch merkbar. Und die Erklärungen, die wir dort finden, ist, dass wir in unserem Herzzentrum einen sogenannten transzendenten Punkt haben. Der verbindet uns mit der, sagen wir mal, transzendenten Dimension, mit einer, in der, aus der die Lebensenergie direkt herauskommt. Und aus diesem Herzzentrum wird dann von oben nach oben und nach unten eben die Prana-Röhre aufgebaut. Und dann entfalten sich die Chakren und die Kanäle und die Nadis aufgrund dessen. Aber die Quelle der Energie ist im Herzzentrum. Wir kennen das, diese Betrachtungen auch vom tibetischen Totenbuch. Das ist also spezielle, von den tibetischen Buddhisten spezielle Praxis, die sie im Sterbeprozess, wie sie den Sterbeprozess betrachten. Und hier heißt es immer ganz, ganz klar, dass sich dann das weiße väterliche Element, das nach oben ausgestrahlt wurde, und das rote mütterliche Element, das nach unten ausgestrahlt wurde, dass das sich dann in der Prana-Röhre Richtung Herzzentrum zurückziehen anfängt, wenn alles vollkommen entspannt läuft und wenn da keine, wenn da nicht viele andere Gedanken dabei sind und dass das eben der natürliche friedliche, die natürliche friedliche Form des Übergangs von diesem irdischen Leben in die nächste Existenz, die wir danach auch haben, darstellt. So viel ein bisschen was zum Herzchakra.
Danke dir, Franz Josef. Die Burgi ist die denn auch noch da? Ich möchte nämlich auch noch mal ein bisschen sie mal hinterfragen. Burgi, die Schule hat ja auch immer wieder verschiedene Gäste, internationale, so wie ich auch schon recherchiert habe. Und erzähl uns doch mal bitte so, wer da so ist und was da so passiert. Ja, Burgi, ich hoffe, du bist wieder da.
Ich bin wieder da. Das mache ich kurz und bündig, weil es mir wichtig ist, dass der Franz Josef dann noch ein bisschen was über die Prana-Schule, über den Prana-Verein erzählt. Ja, ich habe das Glück gehabt, in meinem Leben sehr vielen interessanten Menschen begegnen zu dürfen. Und das war mir dann auch ein Bedürfnis, diese Menschen nach Österreich einzuladen, damit sie ihr Wissen, damit auch andere Menschen von deren Wissen und Weisheit profitieren können. Ich muss dazu sagen, dass ich dabei sehr unterstützt wurde von Konrad Halbig vom Kucher Verlag in Deutschland, der über viele, viele Jahre hinweg ein sehr enger Freund ist und viele unserer Gastreferenten mit mir bekannt gemacht hat. Ich habe zum Beispiel 8 oder 9 Jahre lang die Vorträge von Dr. Masaru Emoto in Österreich organisiert. Er war ein sehr lieber, inniger Freund und das Wissen, das er uns über das Wasser und seine Wasserkristallforschung weitergegeben hat, ist sehr einzigartig und ausgesprochen wichtig. Wir haben dann auch gemeinsam mit Dr. Emoto sein Emoto-Kinderbuch gestaltet und gemacht. Das kann von meiner Webseite gratis downloadet werden, wenn es für jemanden interessant ist. Tom Kenyon ist einer meiner Gastreferenten seit ca. 15 Jahren nun. Tom Kenyon ist Psychotherapeut, Gehirnforscher und weltweit wohl einer der bekanntesten Soundhealer. Von ihm habe ich gelernt, wie wichtig Klänge und Töne sind, um die Energie positiv zu beeinflussen. Dann durfte ich einige Male Dr. Bruce Lipton in Österreich organisieren. Er kommt auch 2016 wieder. Er ist Zellforscher und berichtet über die neue, alte Wissenschaft der Epigenetik. Michael Rhodes kommt jedes Jahr nach Österreich, er ist spiritueller Lehrer und Autor vieler Bücher. Der lebt in Australien. Regelmäßig, auch seit vielen, vielen Jahren, arbeiten wir auch mit Leo Angert zusammen, einem außerordentlichen Seetrainer, der überall in Österreich seine Seetrainings abhält. Alex Gray, ein unglaublicher bildender Künstler aus New York, und seine Frau waren Gäste der Prana-Schule. Und über viele Jahre hindurch auch Tony Samara und viele andere Schamanen. Ja, also kurz und bündig zu den Gästen, zu den Gastreferenten der Prana-Schule. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Kontakte habe und dass ich diese Menschen einladen darf.
Ja, das ist richtig Erfahrungen, diese Menschen, von verschiedensten Weisheiten. Und das ist genauso wie deine Reisen, die dich geprägt haben im Einzelnen, prägen auch solche Menschen, vor allem, wenn man sie dann auch noch persönlich begegnet. Ich glaube, das ist ein wunderschönes Gefühl, wenn man dann schätzt, was diese Menschen schon alles in ihr Leben gemacht, getan hat, oder was sie einen selbst für einen Nutzen, interessante Gebiete eröffnen in einem selbst. Also das ist vor allem das Spannende, finde ich, auch immer, auch wenn ich mit Okitalk unterwegs bin. Und ich glaube, dir geht's wohl ähnlich so.
Ja, genau so ist es, Klaus. Es geht nicht nur darum, von diesen Menschen zu lernen, sondern sie ja auch einmal selbst erleben zu dürfen. Information kommt ja über Worte und Information kommt über die Energie. Darum war mir das immer sehr wichtig, interessante Menschen nach Österreich zu bringen. Danke dir.
Ja, das ist dir auch sehr, sehr, sehr gelungen. So muss ich das mal so sagen. Ja, Franz Josef, ich glaube, du möchtest uns noch einiges heute noch erzählen. So.
Ja, ich möchte ein bisschen was über den Prana-Verein erzählen. Der Prana-Verein ist an die Prana-Schule angeschlossen. Der wurde 2004 gegründet, ist also jetzt 12 Jahre alt und hat in etwa 350 aktive Mitglieder. Und die Webseite des Prana-Vereins, die sage ich jetzt da dazu, die heißt www.pranaverein.at. Und es gibt also Gäste auch beim Prana-Verein, oder da gibt es auch eine eigene Veranstaltungsserie von Mitgliedern des Prana-Vereins. Das ist also ein bisschen, das ist nicht der offizielle Lehrinhalt der Schule. Und da gibt es von Pfeifenbau-Workshops über Reiki und gibt es im Augenblick, glaube ich, 20 Seminare, die ausgeschrieben sind. Das findet man unter Veranstaltungen auf der Prana-Vereins-Webseite. Was wir vom Prana-Verein her noch machen, ist, dass wir auch ein bisschen auf das soziale Umfeld in Österreich reagieren. Das heißt, die Energetiker haben ja schon recht massive Probleme gehabt, dass sie von der Ärztekammer angegriffen wurden. Meistens nicht so sehr wegen ihrer Tätigkeiten, weil die sind im größten Teil, wenn nicht sehr erfolgreich, dann vollkommen harmlos, also können die Geschichte nicht verschlechtern, sondern der Angriff ist gekommen wegen irgendwelcher Worte auf der Webseite, weil da gibt es verschiedene Tätigkeiten und Worte, die darf man nur als Arzt verwenden. Und die Energetiker im Prana-Verein gibt es da also Informationen darüber, wie man sich auf diesem, es ist heute nicht mehr so gefährlich, wie es einmal war vor ein paar Jahren, auf diesem Terrain als Energetiker bewegen kann. Von den Themen, die dort aufgearbeitet werden, ist eines der ersten Themen gewesen, das EU-Verbot für die Kräutermedizin, das mit einer 10-jährigen Übergangsfrist irgendwann 2006 oder 2007 installiert wurde und jetzt schon langsam schlagend wird. da ist das erste Mal aufgefallen, dass die Gesellschaft jetzt für alternative Heilmethoden immer enger wird und dass es nicht nur für alternative Heilmethoden enger wird, sondern für natürliche Heilmittel auch. Und wir befinden uns heute in einer Geschäftswertung der gesamten Welt, dass also so quasi man kann Kamillentee mehr sich selber kochen darf, weil das ist ja weder irgendwas, was genehmigungspflichtig ist und wofür man am besten eine Lizenz braucht. Das heißt, die Branner-Verein gehen wir so auf die gesellschaftlichen Veränderungen ein. Wir haben dort auch Seiten gemacht mit Nein zu, das heißt Nein, vor allem Nein zu Gentechnik, weil das klar ist, was das für, dass die Langzeitfolgen überhaupt nicht abschätzbar sind und man sieht jetzt den Umsatzeinbruch von Monsanto aufgrund ihrer inzwischen teilweise erfolglosen Produkte, vor allem mit dem Superweed, das jetzt da gegen das Roundup in Südamerika am Wachsen ist. Das sind also keine nachhaltigen Wege. Und das gehört irgendwie so zur Energiearbeit und für einen Energetiker auch dazu, dass er sich in der Gesellschaft ein bisschen auskennt, dass er also nicht nur in seinem kleinsten, in seinem kleinen Bereich unterwegs ist, sondern da ein bisschen einen offeneren Blick hat, was global auch vor sich geht. Und da gibt es einige Tendenzen heute, zu denen ganz klar Nein gesagt werden muss. Und es ist ja interessant zu beobachten, dass das Nein sagen heute fast nicht mehr möglich ist. Es wird zu verschiedensten sinnfreien Aktionen, wer immer die macht, ja, so ein laxes Gefühl wird dem gegenübergebracht. Und es fehlt so im Großteil der Bevölkerung jetzt schon bedingt durch die Programmierung, durch die Massenmedien, die Fähigkeit, sich ganz klar abgrenzen zu können, wenn einem etwas nicht passt. Jetzt ist es aber so, dass bei diesen kollektiven Erscheinungen das einen entscheidenden Unterschied macht, ob sozusagen das ganze Kollektiv nickt zu verschiedenen Vorgängern und keine eigene Meinung hat oder das nicht abwerten kann oder ob die kollektive Energie oder Teil der kollektiven Energie so weit klar ausgedrückt wird, dass das Nein, dass verschiedenen Erscheinungen heute entgegengesetzt werden muss, auch klar ausgedrückt werden kann, jetzt einmal in einem inneren gedanklichen Prozess, dass man also, weil viele Leute haben, und das ist jetzt auch die Vereinsarbeit, weil da kommen ganz viele Meldungen herein, die wir dann auf der Webseite aufarbeiten. Die Burgi schreibt ja 14-tägige Newsletter auch, die viele von diesen Themen beinhalten. Und da ist ja die Frage auch, wie geht man jetzt als Energetiker mit den Erscheinungen um? Und da ist es halt so, dass jetzt nehmen wir mal als Einheit ein Dorf oder nehmen wir eine Region oder nehmen wir eine größere Einheit, ein Volk oder eine Nation, ja dann auch wiederum so etwas wie ein Organismus darstellt, wo eben die einzelnen Menschen dann so quasi die Zellen von dem Organismus sind. Und wenn man sich das Funktionieren einer Gesellschaft anschaut, dann ist es ja fast so wie im menschlichen Körper, wo man eine Lunge fürs Atmen und das Herz fürs Blutpumpen und die Leber zum Reinigen und die Füße zum Gehen haben. Da gibt es ja auch verschiedene Funktionen, die im Körper klar durch Organe wahrgenommen werden oder durch Gliedmaßen wahrgenommen werden. Und so ähnlich ist es auch in einer Gesellschaft. Und da in der Gesellschaft gehören also diese Wächter dazu, die aufpassen, dass nichts Ungutes passiert. In alten, gut funktionierenden Gesellschaften hat es einen Waisenrat gegeben, der die Übersicht gehabt hat und sagen hat können, nein, das machen wir nicht. Und diese Neinkraft der Gesellschaft ist heute jetzt langsam wieder im Erwachen, nämlich dadurch, dass ja von den Regierenden der Druck jetzt auf die Dörfer, auf die Regionen, also auf die Menschen ständig erhöht wird. Das liegt also in dem untergehenden System einfach drinnen, dass es im Untergang den Druck auf die Menschen erhöhen muss. Und diese Erhöhung des Drucks, die führt aber jetzt dazu, dass dass mehr und mehr Menschen wach werden und sehen, was da los ist. Und das ist jetzt ein Heilungsvorgang auf der kollektiven Ebene, der hier eingesetzt hat bereits. Und da kann man jetzt sagen, dass die Leute, die aufwachen und Nein sagen können, einmal ein innerliches Nein sagen können, eine klare Stellungnahme abgeben können für sich selbst, dass die DIB von den Verträgen oder diese Kräuterverordnung oder was es sonst an reinen Sinnlosigkeiten an Papier im Augenblick produziert wird, dass wir das als Menschen nicht brauchen, um ein glückliches und friedliches Leben zu führen. Und ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung, der wird also so in etwa auf 3% geschätzt, der ist notwendig, dass er die Probleme erkennt, dass er Nein sagen kann zu dem, was da schief läuft, um das auf der Ebene des morphogenetischen Feldes umzudrehen. Weil es gibt ja, wenn man sich die großen energetischen Probleme auf der Welt anschaut, dann ist das allergrößte energetische Problem sicherlich Krieg. Und da sind wir jetzt in einer sehr unguten Situation. Und wenn Krieg nicht verhandelbar ist für den Großteil der Bevölkerung, dann entsteht so eine starke Neinkraft gegen die kriegstreibenden Kräfte, dass das Ganze also langsamer läuft, das tut es jetzt ja wohl schon. Das Ukraine und Syrien sollte ja schon längst demokratisiert sein. Und also vollständig demokratisiert sein. Und das ist jetzt eine der Arbeiten, die wir da im Prana-Verein machen, dass wir dazu aufrufen und dass wir uns da auch zusammensetzen und sagen, bitte getraut euch wieder Nein zu sagen, lasst euch bitte, befreit euch von diesen dicken Schleier, den die Esoterik ganz geschickt geworfen hat über ganz viele Menschen, die sehr liebend sind und die fleißig sind und die es wirklich gut meinen, nämlich diese große Beschädigung, die die Esoterik der westlichen Kultur systematisch und geplant zugeführt hat, dass heute fast keiner mehr Nein sagen kann, weil es ist ja alles erlaubt. Es ist alles erlaubt. Und man muss, das spiegelt ja angeblich nur das Innere im Außen. In so einem Zustand ist man nicht mehr in der Lage, zu solchen kollektiven Erscheinungen Nein zu sagen, weil man sucht ja da im Inneren, was da im Außen ist. Aber das, was man da im Außen sehen, das spiegelt für viele das Innere überhaupt nicht mehr. Und daher können die das im Inneren nicht mehr finden. Und wenn man zum Beispiel die große Gier der Regierenden nimmt, dann ist es schon möglich, dass der eine oder andere auch einen leichten Giergedanken hat, aber das steht in keinem Verhältnis mehr. Das heißt, das ist für die Esoteriker jetzt die Zeit, sich davon zu befreien, dass sie versuchen, die Probleme, die im Außen sind, im Inneren zu lösen. Es ist also jetzt wirklich ziemlich höchste Eisenbahn schon, dass man diesen Erscheinungen im Außen, die ganz klar als negativ einzustufen sind, ein klares, ganz, ganz klares und kräftiges Nein auf der mentalen Ebene entgegensetzt und da nicht mehr spekuliert, ob das zulässig ist oder nicht. Im menschlichen Körper würden diese Zellen, die dazu in der Lage sind, ja, Immunsystemzellen heißen. Das heißt, ein gewisser Anteil unserer Zellen in unserem menschlichen Körper, die stellen das Immunsystem dar. Das ist also nicht der ganze Körper, der das Immunsystem darstellt, und es ist auch nicht die ganze Gesellschaft, die diese Immunfunktion und haben muss und dieses klare Nein aussprechen kann. Von der Erkenntnisstufe her hat das ja dann eine andere Kraft, wenn man weiß, wozu man Nein sagt, als wann das diffus ist. Das heißt, manche Leute, die mit Chemtrails sich beschäftigt haben, die können zu Chemtrails schon ganz anders Nein sagen, als einer, der das erste Mal gehört hat, weil er weiß ja, was da alles passiert und was nicht passieren soll. Das heißt, das ist eine Arbeit vom Prana-Verein jetzt auch, das hat sich da so ergeben, aufgrund der vielen Anfragen, die auch gekommen sind, was im kollektiven Bereich möglich ist, dass wir da ein bisschen dran arbeiten, um sozusagen jene Einzelnen zu erwecken, die wiederum ganz klar Nein sagen können zu negativen Erscheinungen. Das müssen nicht viele sein. Man sagt ja, man braucht nur ungefähr 3% der Bevölkerung, damit sich der Wind vollkommen dreht. 1%, die schieben das ja wie bekannt in die falsche Richtung im Augenblick an. Es braucht 3%, die das stoppen können mit ihrem klaren, entschiedenen Nein. Auf der einen Seite, das ist der eine Fuß, und der andere Fuß, der in die Zukunft führt, ist mehr oder weniger das, was an Positiven auf der lokalen Ebene jetzt bereits alles aufgebaut wird. Und egal, ob das jetzt Landwirtschaft ist oder ob das Geldsystem ist oder Tauschsystem ist, da sprudelt es ja im Augenblick von unten nur so rauf. Da kommt ja eine super Idee nach der anderen. Und das ist alles richtig, und das ist ja ganz ganz klar und ganz ganz einfach verständlich, dass das natürliche menschliche Leben sich in diesen einfachen lokalen Strukturen schon immer befunden hat und dass die also vorrangig sind für das menschliche Zusammenleben. Aber das Aufbauen der vielen einzelnen positiven neuen Systeme ist die eine Geschichte. Da gehören ja auch die ganzen Energieheilungssysteme und damit Pranavita auch dazu. Und auf der anderen Seite ist das, was jetzt entwickelt werden muss, ganz schnell dieses ganz, ganz klare Nein sagen können. Von nur der Gruppe von Leuten, die verstehen, wozu sie Nein sagen und dass sie das müssen, damit sich im morphogenetischen Feld was ändert.
Ja, wenn ich jetzt mal so das mal für mich wahrnehme, eine Horde voller extra lebender, außen hin getragene Kopfmenschen, die im Endeffekt, wo wir sehen, dass da eine ganze Basis letztendlich fehlt, in sich mal einzukehren. Also ich verstehe die Politiker zum Beispiel, die Energiezellen ganz klar. Wir haben die Energiezellen verstanden, wie der Körper funktioniert und wie ein Dorf funktioniert, wie eine Stadt, ein Land und so weiter was bewirken kann, wenn man den Frieden, die Liebe, die Ideen, die Kreativität in sich trägt und nach außen leben kann. Aber wie ich das verstanden habe, haben wir ja verschiedene Zellen, und das hast du ja auch angesprochen, jetzt zum Beispiel auch diese Politik, Gentechnik und so weiter, Lobbyisten, das sind ja alles Menschen, die extrem im Außen ja nur leben. Und im Außen nur zu leben und ohne Rücksicht auf Verluste, was will man von diesen Menschen in dem Moment erwarten? Was sie nicht kennen, kennen sie halt nicht. Und da ist ja die Basis hinzubauen. Franz Josef, ja bitte.
Ja, man muss ein bisschen unterscheiden. Es sind ja von denen, die jetzt zum Beispiel da bei Monsanto arbeiten oder bei IWM arbeiten oder so, das sind ja Hunderttausende, die eigentlich nicht wissen, was sie tun. Die gehen dahin, machen, die wissen das nämlich wirklich nicht, weil selbst wenn sie nachfragen würden, was ihre Position ist und was sie da im Gesamtsystem wirklich genau tun, bekommen sie da keine Auskunft, weil das weiß das Management. Und es ist bei internationalen Konzernen ohnehin derartig zerrissen, dass innerhalb der Firmen kaum einer mehr weiß, was der andere tut. Das heißt, und da sind jetzt zum Beispiel die Techniker dabei, die Buchhalter dabei, Bankensysteme zum Beispiel, vielen Buchhalter dabei auch, die wissen, die sind eingeschult worden und die tun das, was ihnen angesagt wurde, dass sie tun müssen. Das sind nicht die Richtung vorgeben. Das geht ja um das 1%, das die Richtung vorgibt und das überhaupt in den Dimensionen denken kann, wie so eine komplette integrierte neue Weltordnung mit einem neuen Geldsystem und erschaffen werden kann. Das sind ja nur ganz wenige, die das denken können. Und es sind ja auch nur ganz wenige, die überhaupt verstehen, jetzt von den 1%, was da in den vielen, vielen, vielen Bereichen abgeht. Danach sind die bereits in irgendeiner Abteilung, sind zuständig für Asien, sind zuständig für der eine für die Chemie, der andere für die Medizin, der dritte für die Autos, der vierte für die Banken und der sieht dann nur mehr sein Land und seine Branche und der hat keine Idee, was da auf der Welt vor sich geht. Aber die führenden Köpfe haben das. So, jetzt ist es aber so, die führenden Köpfe, das sind nicht weiß Gott wie viele, das sind nur einige wenige. Und da finden eben diese evolutionären Sprünge in der Gesellschaft dann erfolgreich statt, wenn sich genügend aus dem Volk von unten her so weit befreit haben und so weit schlau gemacht haben, dass sie ganz genau sehen, wie das System funktioniert. Und wenn sie dann Nein sagen dazu, das ist wie gesagt das eine, was unbedingt notwendig ist, dass sich etwas ändert, und auf der zweiten Seite die neuen Systeme aufbauen, anfangen, dann kann es zu einer Evolution der Gesellschaft kommen.
Ja, das ist absolut verständlich. Franz Leopold und auch Bogi, ich möchte nochmal auf die Bogi ganz kurz zu sprechen kommen, weil auch es wurde ja auch geschrieben im Außenchat. Und möchte nochmal ganz kurz schwenken, das ist auch noch von Amethyst gekommen, aus dem Außenchat. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit, absolut zuverlässig. Zieht das Bewusstsein das an, was es beinhaltet? Da sollte man sich mal die Frage stellen, worauf das eigene Bewusstsein überhaupt ausgerichtet sein kann, wenn dafür nur sinnliche Organe benutzt würden. Haben wir nur Sinne aus und für sinnliches Materielles? Fragezeichen.
Da sage ich jetzt was drauf. Träume, okay? Träume brauchen, um aufzutauchen, nicht die physischen Augen. Wer soweit sich an Träume erinnern kann oder Traumarbeit macht, der wird feststellen, dass der Blickwinkel im Traum etwas eingeschränkt ist. Das ist so, weil wir da mit verschiedenen, weil da die Zirbeldrüse involviert ist und nicht die physischen Augen involviert sind. So, das, wenn man sich das überlegt, dass wir also eine ganz klare Traumwahrnehmung haben, da braucht man keine Ohren dazu, da braucht man keine, da muss kein Licht sein, da können wir tief schlafen, da ist der Körper vollkommen ruhig, während wir das Erleben haben, dass wir da herumlaufen. Das sollte alleine also durch die Beobachtung der Träume dann am Einzelnen bereits möglich sein, zu erkennen, dass er die äußere Welt nicht braucht, um ganz, ganz klare Wahrnehmungen zu haben.
Okay, dann habe ich dir privat eine Frage geschickt, Franz, ich weiß nicht, ob die hier reinpasst, auch aus dem Außenchat, aber ich weiß nicht, ob die dem Thema dementsprechend gängig ist. Du kannst ja lesen und dann auch nochmal dann vielleicht versuchen zu beantworten. Und ich höre gerade El Sharon, ja bitte, natürlich.
Soll ich zuerst, oder was?
Ja, jetzt leg los, du bist dran.
Gut. Aus meiner Sicht ist es für mich auch wichtig, dass jeder Mensch sich mal bewusst werden sollte. Ich weiß, ich habe jetzt das Wort bewusster gewählt, weil ja, es ist wirklich an der Zeit, dass sich jeder Mensch bewusst werden sollte, dass er für sich und sein Leben, respektive sein eigener Körper, Energiesystem und sein eigenes Leben selbst die Verantwortung trägt und dass es ihm leider nicht möglich ist, diese Energien in einem anderen Sein zu übergeben, auch für die Fehler, die er, aber darum ist er ja hier, damit er Fehler machen kann, damit er lernen kann. Das ist mal das eine. Und für mich ist es einfach heute so, dass da eine bestimmte Organisation verantwortlich ist, dass viele Menschen eben so denken, wie sie denken. Und die leben ja immer noch im Glauben, dass es sogenannte Sünden gibt. Und ich sage jetzt, ich wiederhole mich jetzt zwar vielleicht für viele, aber das sind Lernprozesse. Und wie gesagt, wenn wir keine Lernprozesse machen, können wir in unserem Bewusstsein auch nicht weitergehen. Und somit kann ich nur sagen, jeder einzelne Mensch trägt in sich alles, er hat alles mitbekommen, um in seinem Innern sein eigenes wahres Ziel zu finden. Und ich weiß heute nur eins, es wird irgendwann der Fall sein, dass der liebe Vatikan bodengleich gemacht werden wird, weil es eigentlich im Grunde genommen eine Lüge ist, was er gemacht hat, nur um die Macht zu haben über diese große Prozentzahl der Menschen noch. Und mit dem Vatikan wird dann auch die amerikanische Regierung spüren dürfen, weil sie da nämlich mitgezogen haben. Und somit wird es für die Menschheit eine energetische Freiheit geben. Und jetzt darf ich etwas nicht vergessen. Jedes Sein oder jede Seele hat für mich seinen eigenen Weg, respektive, obwohl sie in der geistigen Welt keine Zeit und weder Raum noch Zeit kennen, wird jede einzelne Seele ihren Weg gehen dürfen. In diesem Rhythmus, wo es für dieses Sein stimmig ist. Vielen Dank.
Ja. Man muss das, also wir sehen das eigentlich auch relativ simpel. Das ist ein Entwicklungsprozess, wie du richtig gesagt hast. Und wenn man sich die heutige Gesellschaft anschaut, dann dürfen wir nicht nur die Erwachsenen anschauen, sondern müssen wir auch die Kinder anschauen. Und wenn wir die Neugeborenen uns anschauen, dann sind die ja voll versorgungsbedürftig. Das heißt, da fangen wir ja jeder Einzelne von uns mit seinem Körper hier in der Dimension so an, dass wir darauf angewiesen sind, dass uns die anderen ausreichend lieben und versorgen, damit wir es dann einmal so weit schaffen, dass wir eigenständig gehen können und dann denken können. So. Und jetzt kommt das ganze Thema Schule, Erziehung und welche Geschichten in der Gesellschaft erzählt werden, also die Medien kann man sagen dazu. Und da leben wir hier im Westen seit 1800 Jahren natürlich unter dem kanonischen Recht, das uns als Einzelne rechtlos macht und das prägend ist für die Gesellschaft. Aber man darf nicht vergessen, wenn man in den Osten schaut, wir haben im Hinduismus mit dem Übergang vom alten vedischen Gesellschaftssystem zum Brahmanismus das Pyramidensystem schon in etwa 4000 Jahre früher, also in etwa 4000 vor Christ, 5000 vor Christ hat sich aus dem alten vedischen Hinduismus der Brahmanismus entwickelt und gibt's das Pyramidenspiel mit dem Oberfuzzi, der alles kassieren kann und der über alles bestimmen kann. Das ist also nicht nur eine westliche Geschichte. Und wir haben da ja ein bisschen Erfahrungen auch in Asien von Prana-Verein her, weil wir dort ein Projekt in Nepal betreiben. Und das ist schon so, dass die nepalische Gesellschaft gänzlich anders funktioniert als die westliche. Aber das heißt nicht, dass die nicht genauso in ihr Obrigkeitshörigkeit hineinprogrammiert worden sind. Das muss man schon ein bisschen betrachten auch. Das heißt, und es ist ja auch nicht gesagt, dass überall auf der Welt gleichzeitig die Freiheit so quasi einkehren wird, sondern da muss dann schon jedes Dorf und jede Stadt sich persönlich darum kümmern, und da muss es Leute geben, die tätig werden. Und wie gesagt, wenn 3% der Leute in einem Dorf oder in einer kleinen Stadt oder in einem Grätzl in einer größeren Stadt sich zusammentun und zum Bürgermeister gehen oder so, da geht im Augenblick wirklich am meisten weiter. Das heißt, dann sieht man in der Gesellschaft, dass jene, die zum Bürgermeister gehen können und mit dem reden, wie bringen wir das in Zukunft besser zusammen, und das sind unsere wirklichen Wünsche, und den Plätzchen bitte, den lassen wir jetzt aber ganz sicher weg. Die sind innerhalb der Gesellschaft erwacht, aber die haben die Möglichkeit, der Gesellschaft dann eine andere Richtung zu geben, dass dann für die anderen wiederum in der Schule und über die Ausbildung und in den Geschichten, die erzählt werden, wieder andere Prioritäten gesetzt werden als heute, weil die heutigen Prioritäten, die von oben gesetzt werden, die sind sinnfrei inzwischen.
Ja, Franz Leopold. Franz Leopold ist auch da, sehe ich gerade unten. Franz Leopold Zolkin, er ist ja auch ein Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, der Nein-Idee. Er sagt ja auch Nein. Vielleicht passt es heute Abend noch rein, aber ist er da? Mal schauen, ob er sich damit reinbringt. Was denkst du, Burgi und auch Franz Josef, wie sieht es aus? Wollen wir den offenen Talk langsam beginnen, oder wollen wir noch was wir noch nicht angesprochen haben, noch hier mit reinbringen?
Du. Mach mal offen. Ich glaube, es ist von der Information her viel und dicht gewesen, und lass uns plaudern.
Dann machen wir das doch nochmal. Die Aufnahme ist noch an, und ich begrüße hier den Burkhard Czapulin, der Bernd Dieter Pahl Czapulin, ja, wer ist er? Dann der Elisabeth, der Falco, dann haben wir den Franz Josef hier bei uns, Gasthörer, haben wir auch da, Hahn, Libelle, Löwenzahn, Shogun, Spiro Paint, Tank Girl, die hat sicherlich noch was zu sagen für heute Abend. Sie hat noch was gepostet. Ted99 und der Ying Yang, einen wunderschönen guten Abend. Wer ist denn von euch am Mikrofon? Mal ganz kurz flackern. Ja, das ist der Gasthörer, Löwenzahn, Czapulin. Ja, fangen wir mal von oben an. Czapulin, einen wunderschönen guten Abend auch dir, und ja, bring dich ein.
Ja, guten Abend. Ich habe gerade auch schon eine Frage hier reingepostet. Es geht nochmal um die Lichtnahrung. Ja, da wollte ich einfach mal nochmal erkundigen, wie dann der Körper zu den wichtigen Vitaminen und Nährstoffen kommt, oder wie er die umwandelt vom Licht.
Das ist eine interessante Frage, ja. Grobstoffliche Nahrung, Gemüse, Getreide, Fleisch, was immer auch jeder mag. Feinstoffliche Nahrung, Prana-Energie, Lebensenergie, und die beinhaltet alles. Also darüber haben wir uns überhaupt nie Sorgen gemacht. Wir haben gewusst, der Körper wird mit allem versorgt, was er braucht. Punkt.
Okay. Ja, das ist interessant, weil irgendwie hat sich der Mensch ja mal das Essen angeeignet? Oder meinst du, dass, ja, weiß ich nicht.
Ja, es ist schön. Ich meine, es ist immer schön, es bleiben wir dabei. Lichtnahrung ist auch sicher nicht der Weg für jeden. Es ist eine Möglichkeit, neben vielen, vielen, vielen anderen. Ja, wir haben uns das Essen angeeignet, es passt.
Ja, Chapulin, hast du noch was?
Nee, ich denke gerade. okay, danke erstmal.
Ja. So, da waren noch so viele Mikrofone. Nochmal ein bisschen flackern. Ich gehe von oben nach unten. Ja, da ist der Franz Leopold. Und wunderschönen guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend ebenfalls. War ein interessantes Thema. Ich leider ein bisschen später dazugekommen. Es hätte mich früher schon interessiert. Ist aber nicht gegangen. Aber was mich fasziniert hat, ist auch das Ansprechen des Names. Und das ist ja, da fängt vieles an, weil das ist ein Entscheidungsweg, den man sich selber auferlegt. Und wenn man sich dann dran hält, kommt man auf sehr viel drauf, was man versäumt hat oder versäumen würde, wenn man das Nein für sich selber nicht akzeptiert.
Ja, das ist halt auch ein Lernprozess, der gehört so zur Entwicklungsgeschichte des Individuums dazu, und da kommt dann schon irgendwann einmal der Punkt, wo das dann ansteht. Und wenn man es gibt also ganz klare Hinweise darauf, dass wir als Individuen oder jetzt das Wort Seele, das verwenden wir sehr ungern, aber das, weil mit dem ist so viel anderes auch noch verknüpft, aber eine sehr reine energetische Existenz ohne materiellen Körper auch haben und uns dann eben den alten östlichen Lehren entsprechend in diese materielle Dimension hierher ausstrahlen. Und das Anerkennen des eigenen Energiekörpers und die Beschäftigung mit dem eigenen Energiekörper, das gibt schon mal so einen ersten kräftigen Anstoß, sich damit Dingen zu beschäftigen, die wirklich nicht aufs Erste sichtbar sind, aber die dann mit der nötigen Einweisung, mit dem nötigen Wissen der entstandenen Sensibilität dann plötzlich auf einmal ganz klar fühlbar und wahrnehmbar werden. Und das ist dann schon eine Bewusstseinserweiterung in Richtung Wahrnehmung des eigenen Energiekörpers und der Energien rundherum. Das ist was, was in schamanischen Kulturen gang und gäbe war. In unserer heutigen übertechnisierten Welt wird davon eben nicht mehr gesprochen, sondern wird von Geräten gesprochen als den zentralen Lebensinhalt und nicht den Energien und der Natur. Und so ist es gekommen, dass das also im Augenblick ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber dafür gibt's, wenn man schaut, hunderte Leute, die da schon draufgekommen sind. Und die Burgi war halt wirklich eine, die da ganz früh auf den Zug aufgesprungen ist oder die das ganz früh interessiert hat. Und da sind dann ganz, ganz viele Leute nachgefolgt. Also das ist eine sehr positive Entwicklung. Hat das beantwortet?
Ja, es war eigentlich keine Frage nicht von mir zum Beispiel so, sondern eher eine Feststellung, dass man ganz einfach zu dem stehen sollte, was man bewegt. Und da, wie du gesagt hast, du sprichst die Seele ungern an, ich spreche sie natürlich an, weil ich der Meinung bin, wir bestehen aus mehr Körpern und wir sollten uns jeden Körper, aus dem wir bestehen, aneignen, damit wir lernen, damit umzugehen und auch die Transformation durchführen können, um Lichtnahrung zu sich zu nehmen, der es möchte, und diese Lichtnahrung ganz einfach transformieren können auf das, was der jeweilige Körper benötigt. Wir beschäftigen sich sehr intensiv damit und spielen und kommen auf interessante Sachen ganz einfach dadurch drauf, dass man dieses zulässt, was sich da alles zeigt und welche Gedankengänge entstehen durch die Worte der anderen Menschen, wenn noch die Schwierigkeit besteht, sich fallen zu lassen in einen leeren Raum, der sich dann füllt mit Wissen, nur durch eine Antwort eines anderen Menschen. Ne?
Ja, das ist also definitiv ein ganz konkreter Teil vom Pranavita Lehren halt, dass hier unterrichtet wird, auf welche Art und Weisen oder welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, einmal das eigene Denken zu zähmen, das also da im Westen überaus wild ausgebildet worden ist, und einmal so zur Ruhe kommen. Und das ist natürlich eine Persönlichkeitsentwicklung, die muss jeder selber machen. Und wenn er dann einmal mit der Wahrnehmung der Körper, ist es ja auch so, wenn man mal seinen Körper wirklich bewohnt und bewusst wahrnimmt, und das sind die vielen Atemübungen und ein bisschen Yoga und so, exzellente Hilfsmittel dafür, dann beginnt man ja den eigenen Körper immer mehr zu bewohnen, wie wir sagen. Und wer seinen Körper sehr gut bewohnt, der kennt ihn auch auf eine ganz eine andere Art und Weise, als wer der nicht nach innen schaut und sich nicht nach innen sinken lässt. Das ist also die eine Geschichte, die wir sehen als den Ausgangspunkt, um seine verschiedenen Körper wahrzunehmen. Dass man also da mit dem materiellen Körper beginnt, weil das ja klarerweise am einfachsten zum Wahrnehmen ist. Dann als nächstes den Energiekörper. Und im Energiekörper gibt es jetzt so viele verschiedene Aspekte. Deshalb wird ja so viel über den Energiekörper geschrieben, weil das ist ja schon ein multidimensionaler Körper ist. Und den kann man ja nicht mehr so einfach einfangen, von dem, wie er erlebbar ist. Und dann als dritten Körper, also nach den alten, einfachen, mündlichen Traditionen, die ja sehr gut funktioniert haben, die alten Yogis, die haben ja Lichtkörper gemacht, schon vor tausenden von Jahren, und tun das ja heute noch immer, nach ihrem letzten Atemzug. Und die sprechen da eben von einem transzendenten Körper. Und was den also auszeichnet, ist, dass man über ihn nicht nachdenken braucht, weil der ist also so unfassbar für den linear-logischen Verstand, dass jede Bezeichnung oder Interpretation von dem transzendenten, zeitlosen Körper in einem Raum ohne Mitte und Grenze und wie da eben die Beschreibungen sind, das geht also verstandesmäßig überhaupt nicht mehr. Und das ist, und über den, zu dem transzendenten Körper hat man dann einen Zugang über das Herzchakra, und um mit denen in Verbindung zu kommen, muss man ja nicht unbedingt nachdenken, nicht? Sondern da kann ja der logische Verstand sehr mal bequem ausrosten anfangen, weil da kann er schon verstehen, dass derartig multidimensionales System nicht mehr seine Domäne ist.
Ja, finde ich sehr spannend, was ich hier höre. Das ist wieder was zum Nachhören auf jeden Fall. Ja, die offizielle Sendezeit ist natürlich vorbei. Ich frage jetzt mal ganz kurz die Burgi und auch Franz Josef. Wie viel Zeit habt ihr denn noch? Sonst, weil wir sind noch, glaube ich, einige Zuhörer hier. Der Gasthörer, glaube ich, hat vorhin auch geleuchtet, wenn ich das richtig. Ja, er hat geleuchtet. Noch, ja. Jemand, der was sagen möchte, einmal mal kurz aufleuchten mit dem Mikrofon.
Ja, okay.
Ja, da war noch mal die Elisabeth auch. Aber die Frage jetzt erstmal zu Franz Josef, bitte.
Na, ist okay mit den Fragen. Wir sind noch ein bisschen da, ja.
Ja, dann würde ich sagen, Gasthörer, einmal für dich und dann die Elisabeth, bitte.
Guten Abend. Ich bin leider erst 13 online gekommen, aber trotzdem habe ich vorhin mitbekommen, da hat jemand gesagt, es gäbe eine Publikation mit dem Emoto zusammen. Da würde ich ganz gerne mal reinschauen. Gibt es da irgendwo die Möglichkeit, das anzuschauen auf einer Homepage oder so?
www.prana mit harten B, prana.at. Und da unter Emoto Kinderbuch, das ist auf der linken Leiste, linken Leiste.
Okay, also auf der Vereinsseite quasi, prana.at.
www.prana.at ist die Seite für die Schule und www.pranaverein.at ist die Seite für den Verein. Und das Kinderbuch ist auf der www.prana.at auf der Schulseite.
Okay, danke.
Ja, wunderbar. Und da haben wir auch wieder weitergeholfen. Und dann sage ich Hallo, Elisabeth.
Hallo. Ich möchte eigentlich nur noch dazu beitragen, weil ich ja diese Lichtnahrung oder Prana-Nahrung schon gelebt habe, dass ich mir das vorher auch nicht vorstellen konnte, so wirklich, dass das funktioniert und dass es ganz wichtig ist, dass wir den Kopf dabei außen vor lassen, sondern uns ganz einfach von unserem Gefühl führen lassen und dann ist alles möglich.
So ist es. Danke, Elisabeth. Genau so ist es.
Gerne.
Ja, dann frage ich jetzt nochmal weiter in der Runde. Wir haben ja hier einige Leute noch. Wer mag noch Fragen, Anregungen geben? Ist wer noch da? Mikrofon mal aufflackern. Da kommt im Moment nichts. Ich gehe nochmal kurz in den Außenchat und gucke mal nach, ob es da noch eine Frage ist. Aber so auf der Schnelle sehe ich da nichts. Es wird viel geschrieben im Außenchat. Und ja, wenn ich mir jetzt mal, da ist Bernd Dieter. Einen wunderschönen guten Abend, Bernd Dieter.
Moin, ein herzerfrischenden hier aus dem Herzen von Schleswig-Holstein, wie immer Bernd hier. Du, ich habe nicht alles ganz genau mitbekommen, aber im Hintergrund habt ihr wunderschönen Besuch. Wir kochen gerade. Also hier ist alles gut, mal aktuelle, also sag mal, durch die äußere Raumzeit hier. Ne? Dankeschön. Nicht? Und haben wir mitgemacht, auch mit der Meditation. Und fanden hervorragende Prozesse statt, möchte ich mal gerne so sagen. Du, danke erstmal, Klaus.
Danke dir, Bernd Dieter. Ja, es ist wichtig, hier auch mal in den Gebieten einzutauchen. Prana-Schule, erstmal die Schule und vor allem, was wir heute Abend mitbekommen haben, eine andere Art von Schule. Wir haben auch das Image angesprochen der Esoterik. Auch das war und schnell verurteilt, verpönt gewesen in den 90er, 80er, 90er Jahren vor allem. Franz Josef hat selber gesagt, dass es heute nicht mehr so schlimm ist. Und das ist schon mal eigentlich auch sehr gut. Ich denke mir, wir Menschen, wir sind alle gleich, trotzdem verschieden und trotzdem sind wir gleich. Und durch die äußeren Einflüsse wie Angst, Gewalt oder Druckmittel, Stress und so weiter, dass der Körper da aus der Energiebahn geschmissen wird. Das ist so logisch wie das Amen in der Kirche, wenn ich das mal so sagen darf, weil wir spüren das ja alle selber. Und wenn es da Methoden gibt, wie jetzt die Prana-Schule oder auch viele andere Sachen, die wir auch auf OkiTalk auch schon gehört haben, ist das ein Gebiet, wo die Menschen eigentlich mit konfrontiert werden sollten in ihrem Leben, eigentlich jeder sogar. Denn es ist ein Teil unseres Lebens. Es ist nicht nur das komplette Leben, diesen Stress auszuhalten und nicht zu wissen, wo wir hindenken, was wir machen und tun. Wir sind erst dann in unserem Körper, haben wir heute Abend auch gehört, wenn wirklich der Fluss wirklich in allen Lagen, die Glücklichkeit, die Fröhlichkeit eigentlich, alles das in uns walten darf, dann sind wir auch irgendwo alle gesund. Und die Krankheiten, wie sie entstehen, Ursache, Bezug zu jedem Einzelnen in sich, also für mich, ich in meinem Körper, du in deinem Körper oder wie auch immer, den Weg muss jeder für sich selber entdecken. Aber die Offenheit zu haben, auch die Möglichkeit zu sehen, auch mal anders denken zu dürfen, beziehungsweise spüren und fühlen zu dürfen, sei es die Augen zu machen, meditieren oder sonstiges, das ist erstmal der Zugang, den die Menschen erkennen sollten. Und ich finde, das gehört zum Leben dazu. Ist ein ganz wichtiger Aspekt von vielen anderen Aspekten, was zum Leben eigentlich mit dazu gehört. So empfinde ich das zumindest, Burki und auch Franz.
Das waren sehr, sehr schöne Worte, sehr weise Worte. Danke. Das war eigentlich irgendwie ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Klaus. Hm?
Ja, gerne, gerne. Ne? Der El Sharon möchte noch sich mit einbringen. Bitte, El Sharon.
Da mir ist noch eine Frage eingefallen. Wenn ich Lemurien erwähne, sagt euch das was?
Ja.
Ja, okay. Habt ihr Lemurien in eurer Webseite irgendwie verknüpft?
Nein.
Okay, aber gut, was es mit Lemurien auf sich hat, wisst ihr.
Ja, wir schauen, dass wir, wie soll ich sagen, von der Schule her ist es so, dass man ja zu einer Schule geht, wenn man das lernen will. Und dass ja in der heutigen Zeit nur mehr begrenzte Zeit zur Verfügung steht. Und da ist die Prana-Schule eben darauf konzentriert, den Energiekörper bewusst zu machen und die Fähigkeiten, die der eigene Energiekörper hat, bewusst zu machen, weil über das Bewusstsein, über die Bewusstwerdung des Energiekörpers und über die Bewusstwerdung seiner Fähigkeiten werden diese Energien dann erst frei. Und wenn diese Energien frei sind, dann tritt gleichzeitig Zustand ein, dass man weniger in der Zukunft lebt und weniger in der Vergangenheit lebt und mehr im Hier und Jetzt lebt. Und wenn man dann im Hier und Jetzt angekommen ist, dann findet man eine Welt vor, die hat sich natürlich aus den Bedingungen im Laufe der Jahrtausende und der Jahrhunderttausende und der Jahrmillionen entwickelt. Und wir wissen ja heute von den Archäologen, da gibt's ja ausreichend Funde von 4,5 Millionen Jahren alten menschlichen Skeletten mit unserer Schädelform. Es gibt eine Menge Skelette mit anderen Schädelformen. Es gibt Skelette in verschiedenen Größen. Das heißt, die menschliche Form ist ja nicht nur in unserer Homo sapiens Form auf der Kugel gewesen. Und trotzdem erachten wir es als vorrangig wichtig, uns jetzt auf den heutigen Tag und auf das Jetzt zu konzentrieren, die Fähigkeiten zu entdecken, die wir in Lemurien schon hatten, die verschiedene Leute in Atlantis schon hatten, und das im Sinne eines allguten Gesamtkonzeptes oder der Grundannahme des allguten Lebens, was gleichzeitig ein Liebes- und ein Herzensgeschichte ist, dann auch zur Anwendung bringen, aktiv. Also das Wissen sozusagen nicht nur gelernt zu haben und das bei der berühmten unbefleckten Erkenntnis zu lassen,